Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 127 und in der heutigen Episode. Da war wieder pickepacke vollgestopft, Nils. Wir sprechen über das Training und Trainingslager auf Mallorca. Dann deine grandiose Transferleistung, wie du ohne Lauftraining geflogen bist durch den, ich wollte schon auf dem Hamburger Asphalt, aber es war der Feldweg oder der Waldweg. Also Nils, ist Wahnsinn. Ich bin immer noch beeindruckt davon. Weniger beeindruckt bin ich von der Schwimmkilometerleistung, die du im Podcast öffentlich gemacht hast. Und danach sind wir rübergesprungen zu den Rennen, die passiert sind, Ironman Südafrika, und nahtlos dran angeschlossen, Ausblick Singapur, Oceanside. Und am Ende sind wir noch so ein bisschen abgedriftet über den Fred Funk Film ins Philosophieren, was ein gutes Video braucht und was man da so machen kann. Und danach war Ende einfach.
Da haben wir, gesagt, wir haben noch
nichts. Jetzt ist Schluss.
Wir haben noch einen ganz kurzen Abstecher Richtung Radsport gemacht und die Monumente.
Oh ja, stimmt.
Und dann haben wir auch noch, und das ist ja eigentlich sogar die Headline beziehungsweise der Cliffhanger des Podcasts, was ist die richtige Gruppengröße beim Radtraining? Wenn man so einen richtig guten Bunch hat, Group Ride oder vielleicht sogar Solo Ride, 2 Fahrer, 4 Fahrer, 6 Fahrer, 30 Fahrer, wie Nicky Boy meinte. Also es war wirklich eine pickepacke volle Folge.
Da ist der Versprecher, sehr gut. Wir können aber jetzt hier reingehen.
Es ist 23 Uhr, das, genau, auf geht's.
Und dann in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil das, die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, er hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten und die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren. Da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an, wie
jetzt,
sich
du solltest
anmelden.
Im Marketing arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ah, Nils, 21.18 Uhr. Läuft hier alles? Ich kontrolliere gerade erstmal alles doppelt, weil ich bin ein bisschen müde, muss ich sagen.
Ich habe dich gerade gefragt. Aber, guck mal, bist du 200, bist du 200 gefahren? Ja, aber ich sehe verbrannt aus. Du hast dich überschminkt.
200 hätte ich heute nicht geschafft. Das kann ich dir sagen.
Weil du müde bist oder aus zeitlichen Gründen?
Weil ich, ja, alles. Wegen alles. wegen nicht in der Lage, zeitliche Gründe und fertig und also wirklich alles. Alles.
Ja, es ist so Late Night Edition. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir im Hellen starten, aber ganz so lange hell ist es dann doch nicht, trotz der Zeitumstellung.
Du hast gedacht, dass wir um 21 Uhr im Hellen starten.
Dachte ich, irgendwie war das so ein leichtfertiger Gedanke, weil seitdem ich von Malle wieder zurück bin, scheint einfach die ganze Zeit die Sonne, dann wurde die Uhr umgestellt und jetzt ist es ja wieder lange hell. Da war für mich irgendwie, wir starten um 21 Uhr, da dachte ich, irgendwie ist es noch hell.
Weil die Uhr wird umgestellt und dann ist ja bis 23 Uhr hell. eigentlich wollte Nils jetzt auch noch Radfahren.
Ja, ich dachte, ich kann dir gar nicht erzählen, warum. Irgendwie dachte ich so, ja, wir nehmen heute zwar später auf, aber die Zeiten, dass wir Late Night Edition machen, sind vorbei, aber sind sie ja doch nicht.
Ja, Nils, ich habe dazu auch schon eine Nachricht bekommen auf dein neuestes Video. Das wurde mir direkt geschickt mit dem Kommentar, jetzt braucht der Head Coach nicht nur Seniorenprotein, sondern auch Tigerballen für die Muskeln.
Ah, aber das ist tatsächlich, da bin ich auch echt, da freue ich mich wirklich drüber, weil ich habe Tigerballen schon zu meiner aktiven Zeit als Profi benutzt, weil das für mich das beste Mittel ist, wenn du so Verspannung hast. Und Verspannungskopfschmerzen, dann Tigerballen rauf, perfekt. Und jetzt kriege ich Spott und Häme. Ich habe es nämlich auch schon gehört. Alter, jetzt Seniorenprotein und jetzt schon so ein Tigerbalm. Ich finde das eigentlich cool. Ich wusste nicht, dass das so ein Senioren-Image hat.
Tja, musst du halt drüber stehen. Aber du bist ja jemand, der da drüber steht. Das ist ja kein Problem.
Ich stehe da total drüber. Weißt du ja.
Absolut.
Aber du bist jetzt, um das Thema zu wechseln, du bist platt vom Fahren.
Ja, ich habe gut trainiert die Woche schon. Also ich habe aus Malle wiedergekommen. Am Samstag sind wir dann nochmal 90 gefahren oder sowas. Wir müssen ja vorne anfangen. Wir haben ja den Podcast aufgenommen, wo wir uns getroffen haben. Den Tag danach bin ich dann mit Johann 211 gefahren. Da haben wir dann die wirklich richtig lange Runde gemacht, wo Johann so ein bisschen nur okaye Beine hatte, weil der uns irgendwie, ja, hier geradeaus, da rechts, da links. Und auf einmal waren wir so, wo sind wir hier überhaupt? Dann waren wir am entferntesten Punkt weg von den Bergen. Und Johann meinte, so, jetzt kann mir nichts mehr passieren.
Also Höhenmeter habt ihr nicht wirklich gesammelt.
Ja, das ist ja das Krasse, wo du denkst, wir sind den flachesten Part der Insel gefahren und hatten auf 211 trotzdem 1900 Höhenmeter. Ne? Das ist,
ja, das ist halt Malle.
Die sammelst du trotzdem auf Malle. Und den Tag, wo wir dann bergiger gefahren sind, hatten wir ja auf 120 dann irgendwie 2,4 oder sowas. Also du kannst schon richtig Höhenmeter sammeln auf der Insel, das ist schon geil. Und wenn du denkst, du fährst flach, vor allem wenn du dann die Küste fährst oder ne, da Arta die Runde dann rüber, da sammelst du trotzdem immer nochmal dann 1500, 2000 Höhenmeter. Und das Geile ist, das merkst du nicht mal so richtig. Also das ist einfach, das habe ich nochmal wieder gemerkt. Ich habe ja hier auch so vom Fahren hier geschwärmt und alles, es ist auch mega geil. Aber Mallorca ist halt einfach... Oh, da hinten die Küste, Andratsch und so, wo nichts los ist. Das ist halt einfach, nochmal was anderes. Wahrscheinlich, weil man da auch nicht jeden Tag fahren kann und das irgendwie auch dann was Besonderes, weil man Trainingslager ist. Aber dann sind wir einen Tag nach den 211, wo wir natürlich dann gut müde waren danach, weil der erste Tag, da haben wir schon ordentlich Gas gegeben. Dann die 211 sind wir auch irgendwie mit einem 30 irgendwas Schnitt gefahren, also auch nicht langsam. Hatten da zum Glück noch Matteo und Luis von Ryzen dabei, die gut für Tempo gesorgt haben. Sonst wären Johann und ich wahrscheinlich irgendwann eingeschlafen und hätten so auf uns einen 27er Schnitt gesettelt. Und so ist das dann ja, wenn du dann bei 190 siehst, der Schnitt ist noch über 30. Egal wie müde du bist, das Ding prügelst du nach Hause.
Ja, der darf nicht verloren werden.
Johann ist dann auch so, wir sind auf diesem Kami vor den Bergen nach Palma zurückgefahren. Und dann war vor uns so, jetzt so eine Gruppe, die uns nach Hause fährt. Und dann war zwei Jungs so am Horizont vor uns. Und Johann so, komm, da fahren wir jetzt dran. Wir fahren schon die ganze Zeit auf gleichem Abstand. Und dann sind wir da nochmal wirklich mit letzter Kraft rangepresst. Und dann haben die Jungs uns da auch schön mit 30, 33 noch über die Insel gezogen.
Aber dann hattest du hinten das erste Mal, dass du wirklich nur noch so, weil das war auch ein bisschen Gegenwind, nur noch so 150, 160 Watt auf der Pedale. Und auf einmal sehe ich so, ich merke so bei mir, oh, Nacken und so, die Verspannung kommt. Und dann gucke ich so, drehe mich um. Und der Johann ist vor mir gefahren. Gucke ich so bei Johann und der fängt auch so an, sich zu strengen und zu winden. Habe ich ihn auch gefragt. So, meinst du, oh ja, jetzt, wo kein Druck mehr auf dem Pedal ist, irgendwie fängt jetzt hier alles an, weh zu tun. Die Füße, die Schultern, die Hände. Das war dann nochmal ganz spannend. Aber wir haben den 30er-Schnitt nach Hause gerettet. Dann Samstagabend nach Hause
und
geflogen.
Warte, ja. da hättest du Tigerbalm gebraucht. Da aus der Dusche raus, schön Tigerbalm auf die Schultern und schwupps, bist du am nächsten Tag wieder frisch.
Ja, aber ich war auch am nächsten Tag wieder frisch.
Naja, aber Nicky Boy, das war doch der Abend, wo du auch noch mit Johann zur Abschlussfeier unseres Camps gekommen bist.
Ja, aber zum Glück ja nur zwei Bier und ein so ein Dingens getrunken. Das war dann okay. Also,
ich weiß.
Gott sei Dank ist das so nicht ausgeartet, sag ich mal, weil, ja, also ich muss sagen, die zwei Bier und der eine Drink, das hat schon gereicht.
Das, ich wollte gerade also, sagen, das reicht das eigentlich nach so einer Rutsche schon.
Das war schon so, dass ich gemerkt habe, oh, jetzt bloß nicht mehr. Also ein Ding hätte das System zum Kippen gebracht und ich säße jetzt wahrscheinlich krank und hätte die Woche nicht trainiert. Vor allen Dingen, weil ja am nächsten Tag wir nochmal gefahren sind und ich dann abends in den Flieger gestiegen bin.
Ja, ja, krass. Ich weiß.
Keine gute Idee. Keine gute Idee, kann ich dir sagen. Ich meine, du hättest mir das vorher gesagt, aber dann sitzt du da im Airport, bist einfach komplett Fritte und wartest, bis dieses blöde Boarding ist und denkst, wann sitze ich endlich in diesem Flieger und kann die Augen zumachen und pennen. Also ja, boah, da habe ich schon gut gemerkt. Und dann dachte ich, komm, Sonntag, komplett Ruhetag, Montag so ein verlängerter Ruhetag, nur auf der Rolle eine Stunde wirklich easy gefahren. Und da habe ich mich am Dienstag echt wieder gut gefühlt. Und das Wetter war ja Dienstag noch nicht wieder so richtig gut. Und da habe ich gedacht, okay, komm, pass auf. Ich suche mir jetzt hier irgendwie ein Workout aus dem Push Limits Club, aus dem Radraum raus, auf das ich Bock habe. Und dann wollte ich so zwei Stunden fahren. Hab gedacht, zwei Stunden nur Rolle ohne Programm, das machst du auch nicht. Dann steigst du nach einer Stunde runter, weil dir langweilig ist. Und dann habe ich mir so ein Programm rausgesucht. 4x10 Minuten Sweet Spot mit 30 Sekunden richtig hart reinfahren.
Oh.
Und das war geil. Das hat so Bock gemacht. Also irgendwie die 30 Sekunden dann auf 480, 485 Watt. Und dann die 9,5 Minuten auf 280 Watt.
Nee, aber das ist kein Sweetspot, sondern Fatmax eigentlich, oder?
Das war Sweetspot, stand in der Beschreibung. Ja, okay. In der Beschreibung stand irgendwie Sweetspot mit hart reinfahren.
Okay.
Und das war, warte mal, ich kann ja nochmal nachgucken, bevor ich jetzt hier.
Nein, das ist
dann in meiner geistigen Umnachtung.
Das ist dann aber kein Programm. Nee,
Sweetspot.
Kein Programm von mir.
Nee, das ist ein Lukas-Programm.
Ich wollte gerade sagen, das klingt mir nach einem Radfahrerprogramm.
Ja, das ist ein Radfahrerprogramm. Ich hatte einfach Bock drauf, das war geil. Also hier 30 Sekunden.
Aber das ist ganz schön hart.
Mit 30 Sekunden mit 150% der FDP. Und dann 9 Minuten 30 mit 87% der FDP. Der erste ging richtig geil, sodass du dann so dachtest, boah, bin ich stark. Boah, jetzt läuft's. Oh, die Form kommt. Uiuiuiui, geil. Der zweite ist dann so, ja, sind ja Intervalle, wird härter. Und beim dritten denkst du so, oh nö, warum habe ich mir dieses Programm ausgewählt? Und dann ist ja so der dritte auch so, wo du dann haderst, oh, reduziere ich jetzt runter, breche ich ab. Und dann ist ja dieses schöne, dieses Sweetspot-Ding, das tut ja dann irgendwann, je länger du es fährst, findest du ja auch, wenn du hart reinfährst vor allen Dingen,
ja,
du die ersten 3 Minuten richtig weh, aber dann findest du ja so immer in deinen Rhythmus rein. Und das ist so, das ist nicht hart genug, dass du abbrechen oder runter reduzieren musst, sondern das kriegst du gut durch. Und der vierte war dann so, ja, jetzt zieh ich es auch durch. Es war dann natürlich super hart und ich habe echt gekämpft, aber habe es geil durchgezogen, war auch mega happy nachher und hat richtig, richtig Spaß gemacht, das Programm. Also so ein Ding bin ich ewig nicht mehr gefahren. Und dann bin ich gestern mit Strati gefahren, wollte eigentlich nur irgendwie locker rollen, sind dann auch 80 Kilometer geworden und wenn man mit Strati fährt, hast du natürlich, ich meine, für den Jungen ist halt 240, 250 Watt locker. Das heißt, du hast da immer irgendwie gut Zug auf der Kette. Ja, und dann jetzt heute nochmal einen draufgesetzt, bergig 100, 130 Kilometer. Es waren schon jetzt wieder gute Trainingswoche, auch nach Mallorca.
Also morgen Ruhe.
Ja, ich wollte eigentlich, weil das Wetter so mega geil wird, aber das macht keinen Sinn. Also ich werde morgen mit einer Stunde locker rollern irgendwie auf dem Gravel. Also wirklich so 150 Watt, dass die Beine einfach ein bisschen
aber jetzt kannst sind. Du kannst jetzt für morgen fürs MA 312 kannst du jetzt natürlich richtig kannst du richtig den Hebel umlegen und morgen nochmal so um 9 aufs Rad und bis es dunkel wird.
Na, dann bin ich krank. Jetzt hör doch auf. Jetzt hör doch auf, Görgemann. Ey, jetzt. Nie im Leben würdest du einem deiner Athleten.
Nein, so natürlich
nie
nicht.
Im Leben.
Nein,
ey.
Das war einfach nur, um dich zu foppen.
Nee. Ich mach morgen schön locker. Damit ich dann, weil am Samstag wird ja auch nochmal gutes Wetter, dass ich dann am Samstag nochmal einen schönen Ride machen kann. Das habe ich mir jetzt so überlegt. Und ja, also die Woche war jetzt so richtig irgendwie, okay, ich habe einen Reiz gesetzt, Recovery. Und wenn ich mich gut fühle, einmal so einen guten Intervallreiz halt, der passt jetzt für in 4 Wochen Mallorca 312. So dieses auch mal hart anfahren, wie jetzt so am Berg oder wenn du bei einer Gruppe doch mit willst und dann so auf eine Pace setteln. Und dann jetzt nochmal ordentlich zwei Ausdauertage draufgesetzt. Das war richtig geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, ich habe noch nie nur für so ein Rad-Event trainiert, ne?
Ist entspannend.
Das
ne?
ist so geil.
Ja,
du fährst so Fahrrad einmal am Tag, auch wenn du länger fährst oder es auch hart ist, aber das ist so, nicht, ich fahre jetzt 2 Stunden Rad, ich musste noch schwimmen und dann muss ich ja noch laufen und dann musst du dich wieder umziehen und wieder aufraffen, ein zweites Mal. Also wie viel einfacher das für die Birne ist, einfach zu sagen, ich fahre einmal am Tag Fahrrad. Geil. Einfach gut. Wirklich gut.
Ja, aber das ist halt, ich meine, die Zeiten sind ja bei den Radprofis auch vorbei. Die fangen halt morgens vor dem Ride mit ihrer Aktivierung an, also sprich mit Mobility. Dann gehen die aufs Rad und dann machen die entweder abends noch Krafttraining oder machen Heat Prep. Also das ist so, dass sie halt eine Einheit fahren, so wie es halt wirklich früher gemacht wurde. Oder was heißt früher? Das ist ja noch gar nicht so lange her. Also relativ viele Teams haben vor 5, 6, 7 Jahren im Winter einfach nur reine Grundlage trainiert und sich dann in den Frühjahrsrennen die Form geholt. Aber das war halt, ist halt wirklich so die Revolution im Radsport, wo halt auch die Rennen jetzt von Anfang an Vollgas gefahren werden und halt einfach, es gibt kein ruhiges Einfahren mehr. Also früher war es ja wirklich so, da wurden die ersten 3, 4 Stunden bei den Klassikern oder bei den Etappen im 30er Schnitt gefahren und dann wurde halt Alarm gemacht. Das ist jetzt halt vorbei und dementsprechend bereiten die sich halt auch anders vor. Ich meine, wir haben ja noch gar nicht über Mailand Sanremo gesprochen. Das war ja wirklich eins der geilsten Rennen überhaupt. Also im Vorfeld hast du 3 Favoriten und diese 3 Favoriten setzen sich an der Skipresse ab. Dann wird irgendwie Ganna halb abgehängt, fährt dann doch wieder ran, fährt dann am Poggio nochmal abgehängt, hält aber diesen Abstand so auf Sichtweite und fährt dann 1 Kilometer vorm Ziel wieder ran an die 2 und Van de Poel gewinnt den Sprint. Und das ist halt einfach die große Veränderung, dass die jetzt halt tatsächlich auch den ganzen Tag trainieren und halt nicht nur 5 bis 7 Stunden fahren, sondern, wie ich es eingangs schon sagte, vor dem Fahren, ich meine, selbst vor den Rennen, siehst du jetzt ja auch bei UAE, machen die halt schon mit ihren Terabändern ja. Mobility, bereiten sich vor, damit die halt wirklich nach dem Warmfahren aufs Rad steigen und schon gleich losgasen können. Das ist schon krass, aber ich weiß genau, was du meinst, wenn man halt auch so im Trainingslager, ich habe jetzt ja auch nicht alles mitmachen können, einfach aus zeitlichen Gründen. Am jeden zweiten Tag stand ich morgens am Beckenrand und habe dann halt die Gruppe gecoacht und dann sind wir irgendwie um 10.30 Uhr aufs Rad gegangen und meistens im Nachmittagsprogramm habe ich mich dann halt rausziehen können, weil ich dann halt die Athleten online betreut habe. Und so hatte ich dann halt auch irgendwie, das ist mir auch erst später bewusst geworden, in der zweiten Woche hatten wir einmal eine Einheit, wo wir Rad gefahren sind und danach 3x2000 Koppellauf gemacht haben. Und das war wirklich in der zweiten Woche mein einziger Lauf. Ich bin ansonsten wirklich gar nicht mehr gelaufen. Und am Freitag, Abreisetag, hatte ich keine Zeit, weil ich ja am Samstag sehr früh schon geflogen bin. Um 7 Uhr ging ja der Flüger von Mallorca nach Hamburg zurück. Und dann, klar, Family 3 Wochen lang nicht gesehen. Dann sagst du natürlich nicht, ich mache jetzt erstmal Sport. Und Sonntag war dann auch so,
dass ich... Du warst jetzt erstmal 6 Stunden Radfahren.
Genau, ich gehe jetzt erstmal Longride machen. Auf jeden Fall, to make a long story short, habe ich Samstag, Sonntag, Montag überhaupt keinen Sport gemacht und hatte dann am Dienstag ja wieder das Lauftraining hier und wir sind so ganz easy, das waren irgendwie so 5, 6 Kilometer, ABC habe ich ja auch mehr vorgemacht, gestern halt auch super geiles Wetter gewesen, bin ich mit dem Buddy gefahren und heute habe ich dann nicht viel Zeit gehabt, habe ich gedacht, okay, geh mal wieder laufen und bin dann ja halt einfach, wie gesagt, letzte Woche nur einmal gelaufen und diese 5, 6 Kilometer am Dienstag und dann bin ich losgerannt und dann habe ich echt so gedacht, boah, sag mal, hast ja irgendwie gute Beine, es war auch ganz geil, das war so 12 Grad, also kurze Hose, oben aber Longsleeve und das ist ja jetzt wirklich so grandios, wenn du durch den Wald läufst und die jetzt so langsam sich so die Blüten durchkämpfen, du hast total klare Luft, weil die Luft immer noch irgendwie kalt ist, aber du kannst trotzdem auch noch im Wald so komplett gucken, weil die Blätter noch nicht da sind, aber ich finde halt einfach, ja, Frühling ist halt einfach eine geile Jahreszeit, das macht halt echt Spaß, du merkst halt einfach, die Sonne hat schon Kraft und dann lief's halt und dann bin ich immer mehr so in diesen Lauf reingekommen. Und dann bin ich halt nachher einfach so eine halbe Stunde, weil ich Bock hatte, 6 Kilometer, habe ich es einfach so laufen lassen und hatte dann immer so 4:10, 4:12, 4:13, habe aber gar nicht gedrückt. Also es war wirklich
mit so getapert.
Ja, aber das war dann wieder so, wo ich gedacht habe, wie krass das einfach in dieser Sportart ist. Beim Schwimmen ist es nicht ganz so extrem, wobei man auch beim Schwimmen tatsächlich, wenn du Krafttraining machst, also wenn du wirklich 2-mal pro Woche gutes Krafttraining machst und auch Krafttraining für den Oberkörper oder aber Zugseiltraining machst, brauchst du auch nicht diese massenhaften Kilometer im Wasser. Natürlich fehlt dir das Wassergefühl, aber so, wenn du halt gar nichts machst, dann hast du kein Wassergefühl und hast auch keine Kraft. Wenn du aber reingehst und dann denkst du so, boah, ey, ich bin ewig nicht mehr geschwommen, aber du hast die Power noch, dann ist es ja auch gar nicht so schlimm. Und beim Radfahren und Laufen ist es halt echt einfach so, wenn du eine Fitness beim Radfahren hast, weil auch bei dir wird das so sein, du musst natürlich ein bisschen aufpassen, dass du jetzt strukturell nicht auseinanderfliegst, weil du jetzt ja wirklich wochenlang nicht gelaufen bist. Aber du hast halt den Motor, den hast du halt einfach. Und wenn du jetzt 2-mal pro Woche so 30 Minuten laufen würdest, um die Struktur zu halten, läufst du danach dann halt, also ich bin dann auch irgendwie, ich weiß gar nicht, es war jetzt eine Stunde. Das war
aber mal
ein
Achter bin ich ja schon gelaufen zwischendurch, ne?
Ja, aber jetzt bist du ja schon wieder, also, aber wenn du halt, sagen wir mal einmal alle 10 Tage, das ist dann halt ja, schon ja. wenig. Ja, aber wenn du es halt schaffst, irgendwie so 2-mal pro Woche zu rennen, dann hast du trotzdem, ob wenn du viel Rad fährst, einfach eine gute Form. Das ist einfach, ich habe wirklich, es hat so Bock gemacht und ich war danach, es war jetzt auch nur eine Stunde, aber trotzdem, das war echt so, wo ich so dachte, ey, wo holst du das jetzt her? Aber klar, ich bin halt einfach 2 Wochen auch irgendwie, ich glaube, in der ersten Woche habe ich 14 Stunden Sport gemacht, in der zweiten Woche 12 Stunden. Das ist für mich ja schon, ist ja schon ein Umfang quasi. Und wenn du dann natürlich nochmal so einen Viererblock machst, also es ist ja auch das, was ich immer sage, dass so verlängerte Trainingswochenenden, wo man wirklich mal rausgeht aus Job und Family und dann einfach so Donnerstagabend fängt man an und dann macht man Freitag, Samstag, Sonntag richtigen Fokus, nur essen, trainieren und schlafen, dann hast du halt einfach einen riesen Boost. Das ist einfach das ist krass.
Ich habe das ja gemacht und ich habe es ja jetzt wieder gemerkt, das ist genau wie du sagst, also das, man unterschätzt es echt, denkt, ja, was soll da passieren? Klar, wenn du jetzt irgendwie für dein Leistungslevel schon an dem bist, wo du noch nie warst, dann setzt du da jetzt nicht krass was draus. Aber wenn du jetzt so aus dem Winter kommst und letztes Jahr gut in Form warst, aber jetzt einfach noch weit weg und denkst, oh Mist, ich war irgendwie Januar, Februar voll auf krank, wie so viele. Also wie viele DMs haben wir bekommen?
Voll.
Das war ja krass. Und wenn man dann jetzt sagt zum Beispiel, super Zeit ist ja Ostern oder was weiß ich, wenn irgendwo dann Pfingsten kommt bald noch und solche Geschichten. Wenn man sich da irgendwie abspricht, sagt, ey, ich setz da mal so einen 4-Tage-Block, 5-Tage-Block. Krass. Also ich bin auch wieder auch auf Malle. Ich habe ja diesen, das bewusst vor Mallorca gemacht, dass ich diesen 4-Tage-Block gemacht habe, wo ich da ein kleines YouTube-Video draus gemacht hatte. Genau um das zu testen. Und auf Mallorca, was ich da schon wieder für Beine hatte, also was das für ein Sprung war zu vorher, ich fahre 100 Kilometer und bin danach ganz schön Fritte. Und jetzt komme ich nach 211 nach Hause, bin vorher schon 120 mit 2-4 Höhenmeter gefahren und fühle mich gut. So, ich war nicht zerstört oder völlig am Ende und das war nicht irgendwie auf letzter Rille. Das ist halt Wahnsinn, was sowas bewirken kann. Nochmal im Leistungssprung wieder in die Richtung, wo man schon mal war. Klar, nie bis direkt dahin, aber das ist unglaublich, was ja der Körper da für eine Memory-Funktion einfach hat. Und man muss es nur einmal wieder strukturiert und gut triggern, die Stunden reinkriegen. Und ja, dann ist eben das Wichtige, was ich ja jetzt versuche, eben bis Mallorca 312, dass man dann auch versucht, noch ordentlich weiter zu trainieren, weil ein 4-Tage-Block bringt dir nichts, wenn du danach wieder.
Nein.
Aber das ist krass.
In der Regel ist es ja so, dass du dann halt auch wieder den Hebel umgelegt hast. Ich merke das jetzt auch gerade bei anderen von unseren Athleten. Du hast es gesagt, entweder die krank waren oder Basti ist auch so ein gutes Beispiel, der dann nach Hawaii echt erstmal jobmäßig Gas geben musste und dann halt auch mal wieder ein bisschen gefeiert hat. Ich meine, der hat sich wirklich letztes Jahr so dermaßen diszipliniert und der hat dann halt einfach wieder ein bisschen gefeiert und musste halt einfach an anderen Fronten kämpfen und hat dann halt echt so schon Sport gemacht, ganz klar, aber jetzt halt lange nicht in dieser Konsequenz, was ja für die Birne auch total wichtig ist. Und dann war er Skifahren und war dann irgendwie nochmal so ein 3-Tages-Trip mit Geschäftspartnern in den Bergen zum Skifahren und hatte halt einfach wahnsinnig viel um die Ohren. Und jetzt trainiert er aber schon wieder seit 2-3 Wochen so relativ konsequent, achtet auch wieder auf die Ernährung, trinkt nichts mehr, versucht gut zu schlafen und schwupps, kommt die Form wieder. So, das ist einfach wirklich krass und alle, die jetzt halt krank sind oder krank waren, da darf man wirklich nicht die Nerven verlieren. Ich meine, das sage ich jetzt, glaube ich, in Abständen von 3 Wochen. Aber sobald man halt einfach wieder eine Konsequenz hat und konsequent trainiert, vor allem auch ganz, ganz wichtig, mit Grundlage anfängt, also jetzt nicht meinen, ich muss jetzt Intervalle ballern, weil ich ja wochenlang nicht trainiert habe und ich muss ja was aufholen. Das ist das Verkehrteste, was man machen kann. Also klar, nach 3-4 Wochen kann man dann auch wieder Intensität machen, aber halt ganz, ganz dosiert, wirklich nur ganz vorsichtig. Und so wie du es halt gesagt hast, am Anfang reicht es halt einfach zu schwimmen, Rad zu fahren oder zu laufen oder selbst in einer Disziplin Gas zu geben, also jetzt im Sinne von Umfang machen, Stunden sammeln. Und dann haut das auch wieder hin, so. Und was du gesagt hast mit Mallorca, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Und ich glaube tatsächlich auch, na klar, wenn du da jetzt lebst, nutzt es wahrscheinlich irgendwann ab. Aber du hast tatsächlich, glaube ich, ich weiß nicht, ob du überhaupt eine Region hast. Vielleicht ist es Girona. Ich war da ja nur einmal für ein paar Tage. Aber ich glaube,
Mallorca ist noch krasser
also
und anders.
Dieses Straßennetz und diese Möglichkeiten, du fährst nach rechts raus und fährst weitgehend flach, auch wenn es so ein bisschen wellig ist, aber es ist ja nicht schlimm. Oder du fährst wirklich in die Berge rein. Klar, Putsch ist jetzt irgendwie mit 50 Minuten Anstieg das längste, was du fahren kannst. Das kannst du jetzt mit keinem Alpenpass vergleichen oder auch nicht mit Teneriffa oder Gran Canaria. Aber trotzdem ist es ja einfach schon, ich meine, wenn du Bergskette hochfährst und wieder runterfährst, hast du wahrscheinlich 4000 Höhenmeter auf, weiß ich nicht, 150 Kilometer oder so. Das kannst du auch, wenn du Bock hast. Und dann halt auch dieses Netz von kleinen Örtchen, wo du überall einen Kaffee trinken kannst, wo du überall deinen Supermarkt hast, wo du an jeder Ecke eine Tanke hast. Also du hast ja auch, was du in anderen Regionen in Spanien hast, wo du lange fährst und wo du irgendwie 3-4 Stunden lang keine Möglichkeiten hast, was aufzufüllen. Wo du echt gucken musst, oh shit, wo hole ich jetzt meine Getränke her? Das hast du ja auf Malle auch nicht. Das ist einfach wirklich, und dann diese Kombination, haben wir auch schon gesagt, von diesem 2-Stunden-Flug oder 2,5-Stunden-Flug, das ist einfach wirklich, das ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden, wie cool das ist. Also das ist, ich möchte nicht wissen, wie es jetzt zu Ostern wird. Da wird es wahrscheinlich echt brechend voll werden mit Radfahrern. Aber ich habe es jetzt auch nicht so schlimm empfunden. Also es war voll, aber es war jetzt auch nie so, dass ich gedacht habe, Gott, ist das abtörend.
Nee, jetzt war es eigentlich ganz geil, weil, also klar, wenn da dir überall immer ein paar Radfahrer entgegenkommen, ist es ja auch was, was super motivierend ist irgendwie. Ne? Weil, also ich finde es total geil. Dann fahren die Leute da Fahrrad, du siehst, wie du fährst, die Leute sind aktiv und das ist dann so eine, ja, keine Ahnung, so eine Geschichte, die einfach Spaß macht und einen ultra motiviert, da einfach weiter zu fahren, auch wenn du müde bist, morgens früh rauszukommen und so weiter. Also das ist halt, ich weiß es nicht. Ich finde das, klar, wenn jetzt alles so dir kommen auf kleinen Kamis 30er-Gruppen entgegen, dann wäre ich wahrscheinlich auch genervt. Aber das hat man halt wenig gesehen, so diese unfassbar riesigen Gruppen, die dann, das sind wahrscheinlich die Hützler-Gruppen, die dann irgendwann
genau,
wieder kommen.
Die Hützler am Markt.
Ja, genau. Und die dann trotzdem die kleinen Kamis fahren. Das würde mich da wahrscheinlich auch nerven, aber das hatten wir jetzt irgendwie noch gar nicht. Und sondern immer so vereinzelt, so alleine Radfahrer, so ein Zweiergrüppchen, so ein Vierergrüppchen. Das ist einfach geil.
Ja, voll.
Also ich finde immer, wenn du unterwegs bist selber und du siehst andere Radfahrer, ich finde das gut.
Ja, total. Ich finde auch. Also wie gesagt, wenn es halt nicht so ist, wenn du natürlich nachher irgendwie keine Abfahrt mehr runterfahren kannst. Also wir sind an einem Tag, sind wir KA-Intervalle am Kloster Bethlehem gefahren. Das ist ja auch ein super, super schöner Anstieg. Also ist ja eigentlich eine Sackgasse. Und da waren wir dann halt mit unseren 70 Athleten. Da musst du dann schon in der Abfahrt aufpassen, dass du da nicht irgendwelche Leute über den Haufen fährst. Oder wenn du zur Primetime hier Sacalopa runterfährst oder Randa oder San Salvador oder so. Das ist dann schon anders. Da muss man dann schon auch aufpassen. Aber ich finde auch so, dass es halt wirklich nervig ist. Das war jetzt zu keinem Zeitpunkt. Und Malle hat halt einfach, und ich meine, wir haben ja wirklich auch Glück im Unglück gehabt. Das war jetzt nicht, ich glaube auch du, ihr hattet ja jetzt auch keinen Tag, wo du schon in kurz gefahren bist oder wo du alleine von der Atmosphäre her. Also jetzt seit Montag ist es in Hamburg wirklich absurd. Also es ist natürlich immer noch saukalt morgens, weil es halt Nacht einfach keine Wolken sind und dann hast du morgens früh halt noch 3 Grad. Aber nachmittags hast du hier halt 15, 16 Grad und wirklich, dass du so einen Tag von morgens...
Hier waren heute 20.
Ja, das ist dann bei euch, klar, da fehlt natürlich auch der Wind von der See. Also wir haben Ostwind, da kommt dann natürlich der kalte Wind von der Ostsee noch rüber. Das macht das Ganze dann noch ein bisschen kühler. Aber solche Tage hatten wir auf Malle ja nicht. Wir hatten aber halt auch keine Regentage, was du auch haben kannst. Also wir mussten wirklich unseren Trainingsplan in den 2 Wochen nicht einmal umstellen, Wir hatten einen Ride zum Cap Formentor, das war ein bisschen grenzwertig, da war halt wirklich so viel Wind, hatte ich glaube ich schon erzählt, dass da teilweise die Athleten runterschieben mussten, weil die halt, also das war auch wirklich krass, also sowas habe ich auch selten erlebt. Wenn ich gewusst hätte, wie hart das ist, wäre ich auch an dem Tag nicht gefahren, aber das war am entferntesten Punkt, als wir wirklich am Cap waren, frischte das dann auch nochmal extrem auf. Wir haben vorher geguckt, es sollte eigentlich 2 Stunden später erst so stark böig werden, wurde es dann leider schon um 12 und nicht wie vorhergesagt um 14 Uhr. Aber ansonsten konnten wir das Programm voll durchziehen. Und klar erhofft man sich irgendwie immer so dieses kurz und du sitzt dann im Kaffee und dir ist im Grunde immer noch zu warm. So war es jetzt nicht. Aber die Vorteile von Mallorca aus meiner Sicht, diese Infrastruktur und einfach diese wunderschöne Insel. Ich meine, es war super grün durch den vielen Regen vorher. Das ist schon wirklich cool. Und dann halt dieser Flug, diese 2 Stunden oder 2,5 Stunden von Hamburg aus, ist halt einfach im Vergleich zu den Kanaren, wo finde ich die letzte Stunde echt immer Pain ist. Und der Anreisetag auf den Kanaren, der ist eigentlich futsch. Das ist einfach so. Ich meine, da haben wir uns letzte Woche, glaube ich, auch schon drüber unterhalten. Ja, ja. Aber Malle ist schon wirklich, nee, das muss ich auch sagen, das ist einfach echt Bombe. Das ist einfach nicht ohne Grund, dass das so ein Revier ist. Und was halt bei den Hürzler-Truppen ist, ich glaube, das hat sich so ein bisschen auch erledigt. Nicht erledigt natürlich, also hat ja auch seine absolute Berechtigung. Aber ich glaube, dass mittlerweile einfach sehr, sehr viele auch privat buchen. Also entweder sich wirklich eine Finca zusammennehmen oder ins Samola gehen oder kleinere Hotels nehmen. Aber so dieses Krasse, dass das wirklich gefühlt jedes große Hotel in Hürzlerhänden ist und die dann halt wirklich diese 100er Hürzler-Gruppen entgegenkommen, das war jetzt noch nicht der Fall. Und ich meine, wir waren zur Primetime da, wir waren in den letzten beiden Märzwochen da, also vielleicht wird es jetzt im April noch mal ein bisschen schlimmer über Ostern, aber ich habe das Gefühl, dass so dieser ganz, ganz große, ich nenne es jetzt mal Pauschal-Radsport-Tourismus-Boom, ich glaube, der ist vorbei. Ich glaube, dass da jetzt wirklich einfach auch viele Communities eigene kleine Camps machen, irgendwie dann so wie Ryzen, die da ihre Finca haben, wo dann halt irgendwelche Leute hinkommen und zusammenfahren, wo ihr euch dann auch connected habt und dann halt die kleineren Camps. Ich meine, wir waren jetzt 80 Teilnehmer, das ist ja nicht wirklich klein. Das 120 Camp hatte, glaube ich, auch so 60, 70 Teilnehmer. Aber das ist, glaube ich, so eine Größe, die noch reell ist. Aber dass du da diese Hürzler Hotels hast, wo dann 500 Leute in ihren Malbuna Trikots rausschieben, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht mehr so.
Ja, hoffen wir es. Also was heißt hoffen wir es? Hoffen wir nicht.
Sondern, ist ja auch cool.
Ist ja auch gut. Genau, aber so, diese Riesengruppen, das ist ja auch am Ende das, was jetzt wenig Spaß macht irgendwie, ne? Also wenn du da mit 30 Mann in einer Gruppe unterwegs bist, ja, ist A gefährlich und hinten, wenn du da, je nachdem, wenn da vorne einer 300 Watt fährst, fährst du hinten trotzdem nur 120.
Genau.
Also wenn du wirklich trainieren willst, funktioniert das da auch nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass dann auch Leute immer mehr wissen über Training und nicht einfach nur noch Radfahren und hinten in der Gruppe und ja, alles cool, passt schon. Aber dann mit 100 Watt über die Insel pedalieren, obwohl sie 200 fahren könnten oder 170 fahren könnten oder was auch immer. Sondern dass auch viele dann einen Trainingseffekt haben wollen, die du natürlich in so einer riesen 30er-Gruppe irgendwann nicht mehr hast.
Woran
auch immer, warten wir es mal ab. Ich bin ja im April zu Mallorca 312 nochmal da. Ich werde dir dann berichten, ob es so ist, wie du sagst, oder ob die dann doch wieder alle da sind. Ich war ja jetzt nicht oben in Alcudia wie ihr oder in Canpica Fort, sondern.
Aber ich habe es auch nicht so. Ich hab's auch nicht so voll empfunden. Also das und okay. Ich war ja in Canpica Fort und wir sind halt auch ein paar Mal zur Primetime rausgefahren. Also klar, die Primetime Radfahrer Primetime ist 10 Uhr. Wir sind eher 10:30 losgefahren, weil wir halt vorher schon schwimmen waren. Aber irgendwann kommen dir ja trotzdem diese Riesengruppen entgegen und das war halt einfach nicht der Fall. So und wobei da muss man ja einfach echt sagen, es gibt ja auch echt nichts Cooleres, als wenn du, ich finde, Sechsergruppe ist eigentlich perfekt, wenn sie funktioniert. Wenn du halt wirklich Buddies hast, wo du weißt, das rollt auch, dann ist 8 natürlich auch cool, weil du dich
noch. Aber echt? 8 finde ich schon zu viel.
Aber wenn es funktioniert.
Meine Lieblingsgröße ist 4.
Echt? Nee, da finde ich 6 noch geiler, weil 4 ist so, dann bist du halt andauernd auch vorne und ich finde bei 6.
Das trainierst du halt auch ordentlich.
Ja, aber tust du doch mit sechs auch. Also ich finde, wenn du wirklich.
Also so wenn du mit 6 Leuten, wenn ich da mit einem 200 Watt Schnitt nach Hause kommen will, dann musst du schon ballern, wenn du vorne bist. Oder halt richtig häufig wechseln.
Nee, ich finde, wenn du eine 6er bis 8er Gruppe hast und alle so ansatzweise auf einem Niveau sind, dass du halt vorne Oberkante GA1 fährst, Schrägstrich Fat Max, so ein Two, wie auch immer man das nennen will, also so leicht drüber und dann nach 10 Minuten ist Wechsel und hinten bist du dann halt in deinem unteren GA1-Bereich. Ich finde, es gibt nichts Geileres. Dann bist du alle 20 bis 30 Minuten vorne, die Gruppe marschiert richtig, weil dann fährst du ja immer irgendwie zwischen 35 und 40. Du hast blindes Verständnis, du musst dir keine Gedanken machen, dass irgendwas nicht angezeigt wird oder dass der Wechsel nicht funktioniert oder dass du irgendwie auf eine Kreuzung kachelst. Also ich finde, das ist wirklich, weil dann coverst du ja auch richtig, richtig Kilometer. Also fährst halt einfach in einer Stunde 105 bis, in drei Stunden 105 bis 110 Kilometer, wenn du da im 35, 36er Schnitt durch die Gegend fährst. Und ich finde, das finde ich schon cool. Weil wenn das mal eine Zeit lang nicht so gut geht, dann lässt du halt mal eine Führung aus und dann bist du halt auch mal 40 Minuten hinten. Dann hast du dich so erholt, dass du auch wieder nach vorne gehen kannst. Und ich finde, zu viert ist dann so, das ist schon hart. Da bist du alle 10 Minuten bist du wieder vorne. Es sei denn, du fährst einer Reihe, aber zweier Reihe macht ja auch mehr Spaß. Also ich finde so 6 bis 8 ist eigentlich die perfekte Größe. Wenn es dann größer wird, dann ist auch wieder die Gefahr zu groß, dass irgendwie Unruhe kommt oder dass einer einen Platten hat oder sowas. Wobei das ja heutzutage auch deutlich besser geworden ist durch das Material und durch die Straßenverhältnisse. Aber ich finde 6 bis 8, das ist schon, das macht richtig Bock. Also das finde ich
schon. Ja, wenn die Gruppe dann super harmonisch ist, ja, aber bei 8, dann, da hast du immer einen dabei, wo es dann nicht ganz 100% passt. So, das ist einfach so. Also ich mag, warum auch immer, ich mag 4 am liebsten. Ist ja wurscht, jeder kann ja seine Vorlieben haben. 6 finde ich noch völlig in Ordnung, aber 8, das ist dann schon so, 8 Leute, die gleich stark sind, das gibt's nicht so häufig, Nils.
Nee, du darfst halt nur nicht das schwächste Glied der Kette sein, dann wird's. Nee, warte, das schwächste Rad am Wagen, jetzt geht schon der erste wieder los. Das schwächste Rad am Wagen, du darfst halt nicht das schwächste Rad.
Übrigens, das war auch letzte Woche wieder, wo mir dann das Sprichwort eingefallen ist, wie es richtig heißt, war natürlich auch völlig falsch.
Ja, was?
Mit Haus und Hof oder was das war, ich weiß nicht mehr. Mit Kind und Kegel heißt es nämlich so. Nicht Haus, ja,
aber
und
Haus
Hof.
Und Hof gibt's, glaube ich, auch. Doch, wir haben es einfach nur verwischt, ist egal.
Am besten lassen wir Sprichworte weg. Also ich kriege jetzt auch jeden Tag 3, 4, 5 Dinge geschickt, wo sich irgendwelche Reels oder sonst was lustig machen über.
Aber Leute, wird mir nicht gelingen. Ich will ja pseudo-intellektuell sein, deswegen versuche ich das immer noch aufrechtzuerhalten. Man muss es halt einfach nur souverän vortragen. Genau wie unsere Markenpiraterie. Das haben wir echt viele ernst genommen, ne? Wir müssen ja nochmal ganz kurz, also.
Ja, das müssen wir wirklich noch drüber sprechen.
Nee, wir müssen jetzt auch nicht zu viel drauf eingehen.
Ich
will eigentlich
einfach
ist
nur
ja
einer, pass auf. Ich mach's einfach nur. Eine Nachricht, die ich bekommen habe, Nils, wir haben schon drüber gesprochen. Ich wusste nicht, nämlich das, schreibe ich jetzt ernst zurück oder lache ich jetzt einfach darüber, weil, also, so viel, wie wir in dem Podcast gelacht haben. Ich hatte dann ja auch noch den Post gemacht und dann kamen zum Glück auch ganz viele PNs, die geschrieben haben, oh, sind wir am Zeitpunkt angekommen, wo man Ironie erklären muss. Ich meine, wenn man sich bei uns im Pushing Limits Shop umschaut, jeder Hoodie, jedes T-Shirt ist bio, öko-zertifiziert. Die ganze Kette, wollen wir gar nicht weiter. Und dann die Mail war aber die geilste. Ja, das fand ich nicht so gut. Und der Vorwurf war dann, wir machen die westliche Wirtschaft kaputt, Nils. Durch unseren Podcast haben wir die westliche Wirtschaft kaputt gemacht. Da dachte ich schon so, also, was antwortest du jetzt darauf? Schreibst du jetzt wirklich ernsthaft zurück so, also Firmen, die durch unseren Podcast jetzt dann, wenn da was kaputt gehen sollte, das wäre wahrscheinlich so oder so passiert. Und dann denkst du dir so, na, aber dann bin ich ja wieder in der Rolle, wo das, was wir gesagt haben, ernst genommen wird und die Leute es ernst meinen. Da habe ich gedacht, nee, das kannst du auch nicht machen. Also das, naja, vielleicht müssen wir dann in Zukunft vor so einem Podcast im Intro nochmal einen deutlicheren Disclaimer machen. Das ist unser Learning, was wir falsch gemacht haben, Nils. Vielleicht machen wir das jetzt nochmal. Das ist jetzt kein Aufruf, dass ihr irgendwie die falschen Sachen kauft. Nils hat extra vorgelesen, die Pads, die da drin sind, sind Reiterhosen. Das sind keine Radpads, das sind Reiterpads drin. Also,
aber ich,
wenn
das fand nicht,
dass ihr das jetzt bestellt und denkt, ihr habt einen Schnapper gemacht, dann ist ein Pferdesattel eingearbeitet.
Aber das fand ich auch cool, weil ja auch irgendwelche Leute geschrieben haben, dass du dann so fieseste Krätze kriegst. Ich würde mich das schon gar nicht mehr trauen, die Sachen anzuziehen. Aber um das Thema abzuschließen, ich glaube, spätestens in dem Moment, wo du wirklich, hätte man ja die Tränen, die wir vor Lachen vergossen haben und die aufs Mikro gekommen sind, da hätte man eigentlich die Konecke machen können, dass es vielleicht nicht ganz ernst gemeint war. Aber gut, das war wahrscheinlich auch der Situation geschuldet, dass wir uns das erste Mal seit Ewigkeiten wieder gesehen haben. Das war ja der Tag, wo wir zusammen den Ride gemacht haben und dass wir halt einfach, das war ja auch gar nicht die Tatsache an sich, sondern dass wir halt auch wissen, wer damit rumgefahren ist und so. Das war halt einfach alles witzig. Aber gut, man muss es tatsächlich, Witze sind immer schlecht, wenn man sie erklären muss. Also es waren keine guten Witze, wobei, Gott sei Dank.
Auch viele haben es verstanden.
Ich wollte gerade sagen, nicht. Ich glaube, 90% haben es verstanden.
Ja.
Ja, und haben sich halt genauso beömmelt wie wir. Das Schlimme ist halt einfach nur, wenn ich jetzt mit meinen 400-Euro Klamotten durch die Gegend fahre, glaubt das eh keiner mehr, weil die alle denken, das ist AliExpress und Görke fährt mit dem Pavian-Arsch durch die Gegend, weil er halt ein Reiterpad in der Hose drin hat.
Hast du ja auch.
Ah, herrlich.
Also man erkennt diese Sachen ja auch sehr schnell, weil nach zweimal Benutzen die Prints abfallen und weil natürlich dann auch entsprechend die Passform wahrscheinlich nicht so richtig gut ist. Also,
aber was ich cool fand, und das ist ja auch wieder das Gute daran, wir/du musst so eine ganz übertriebene, so eine eigene Hipster-Collection, weißt du, da musst du nochmal, also so.
Meinst du, wir müssen da nochmal ran? Eine Hipster-Rüstung? Nee,
so, ja, aber so eine eigene, so Pushing Limit, so entweder in Gold.
So
oder
voll
so
übertrieben.
Oder so ganz schwarz. Ja, übertrieben halt auch nicht, aber so, dass wo du halt wirklich, die halt einfach nach 500 Euro aussieht. Und wo auch alles und so ein bisschen over the top, so goldene Armlinge, aber Gold ist, ich weiß nicht, ob Gold auch das Richtige ist. Es ist ja auch immer so schwer. Das ist ja wirklich dieses, vom Superstar zum Vollidioten sind es oft nur Millimeter. Aber so eine richtige Proll.
Oh, mir ist gerade dazu noch eine gute DM ist mir gerade eingekommen, wo die mehrfach kam. Die wirklich mehrfach kam. Ey Jungs, ich kann euch sagen, es macht keinen Sinn, bei AliExpress da die Fake von welcher Marke auch immer zu bestellen. Ich habe das als Student gemacht, weil keine Kohle. Die waren aber so scheiße und so verschnitten, dass ich mir direkt das Original gekauft habe. Dann halt nur ein Trikot statt drei.
Ja, aber ist ja eh viel ökologischer, ist ja auch richtig so.
So, damit machen wir bei dem Ding jetzt auch einen Deckel drauf. Müssen wir nochmal kurz drüber reden. Gut, dass du. Ja. Was gesagt hat, Nils, aber du hast eben so schön von dem Trainingstransfer und von dem Radfahren aufs Laufen und so geredet, ne? Und mir ist da noch eine Sache in den Kopf gekommen, die ich gerne mit dir besprechen will. Wie viel Schwimmkilometer hast du dieses Jahr?
da habe ich mich nämlich auch im Kopf und Kragen geredet. Ich habe dir erzählt, dass die Guides, ich kannte ja 90% der Guides nicht und die waren ja richtig cool. 5 von denen waren tatsächlich auch erstmalig überhaupt als Guides im Camp im Einsatz. Und das war schon, die haben das richtig gut gemacht und ich habe ja normalerweise immer Uli dabei in den Camps, der halt so eine geile Abendsatire macht, wo er mich am liebsten immer auf die Schippe nimmt, teilweise aber auch Teilnehmer auf die Schippe nimmt, wo viele, die das erste Mal da sind, sich dann auch am ersten Abend echt so ein bisschen an die Nase gefasst fühlen, dann aber selber mitkriegen, dass es halt einfach nur super lustig gemeint ist von Uli und Uli konnte diesmal nicht aus beruflichen Gründen und da haben dann ja die Guides echt einen richtig coolen Abend gemacht und haben ja unter anderem ein Tagebuch, und wie habe ich das erzählt? Nee, die haben ein Tagebuch geschrieben, das Tagebuch des Coach Nils G.
Oh.
Und dann musste ich
Kann
halt
man daraus vorlesen im Podcast? Hast du das?
Ich habe es mitgenommen, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wo ich es habe.
Nächste Woche
suche ich das, also es war wirklich...
Nächste Woche haben wir einen Gast.
Eine Gästin, genau. Richtig, richtig witzig und haben halt auch immer so... immer Freiräume gelassen, wo ich dann halt immer reininterpretieren musste. Und mal habe ich es richtig gemacht, mal habe ich es nicht richtig gemacht. Und da habe ich in dem Tagebuch vorgelesen, dass ich auch mal schwimmen gehen werde. Und das musste ich mir natürlich die ganze Zeit anhören. Ich wollte eigentlich auch mal schwimmen, aber ich habe tatsächlich dieses Jahr zero Schwimmkilometer.
Zero.
Ich war noch nicht einmal schwimmen.
Krass, dann hast du weniger als ich. Ich dachte, ich kann dich jetzt das erste Mal in deinem Leben unterbieten, weil ich habe 500 Meter auf der Uhr.
Nein, doch nicht 500.
Doch. Wir waren mit Frieda im Schwimmbad und dann war da so eine leere Bahn, schön geleint und ich hatte natürlich in meinem Schwimmrucksack ist halt immer die passende Brille und Badekappe.
Aber Boardshorts oder
nee, Dick-Squeezer? Nee, schon richtige Badehose. Ich habe in meinem Schwimmrucksack ist es immer alles dabei, wenn ich spontan nochmal schwimmen gehen möchte. So,
das und dann bist du 500 Meter geschwommen.
Und dann, naja, ich wollte eigentlich, dann habe ich gedacht, komm, 1000 Meter mache ich. Einfach schnell rein, kurz 1000 Meter durchziehen, so schnell es geht. Und also nicht jetzt All-Out-Schwimmen, aber so einen schönen Easy-Speed, wie du immer so schön sagst. Und dann bin ich reingesprungen und nach 450 Metern kam dann, oder nach 400 Metern, habe ich schon um mich herum alles voll Vereine. Und die haben wirklich alle Bahnen bis auf eine genommen.
Oh, so ein Ärger. Schade.
Und dann bin ich wirklich noch, dann waren dann auf der einen Bahn, waren dann noch so wirklich, also ungelogen, es waren halt so 12 Leute dann auf dieser Bahn, die Brust geschwommen sind. Und ich habe dann aber auch gedacht in meinem Kopf, ich kann jetzt nicht 450 Meter schwimmen. Dann nee, bin ich noch, 50 dann bin Meter ich noch 50 Meter mit 12 Leuten auf einer Bahn geschwommen. Das war auch, komplett.
Aber Easy Speed, ich will mich hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Easy Speed ist aus Nürnberg. Das ist ja von der Schwimmgruppe von T.O. und Fred.
Ja.
Also, da ist ja dieser Easy Speed Turm her. Der ist halt sehr, sehr gut, finde ich.
Der trifft super gut. Ich bin halt Easy Speed geschwommen, 500 Meter. Und dann hatte ich jetzt gedacht, wir können uns ja wirklich jetzt dann, ne, das Ding, Bonn-Triathlon jetzt, da hat man die Strömung, da muss man nicht ganz so viel schwimmen. Und dann könnten wir testen, ob auch Rad- und Laufperformance in Schwimmen sich transferiert, wenn wir einfach beide bis dahin nicht schwimmen.
Das Fiese ist ja, dass du das ja, du brauchst es ja nicht. Das ist ja das Asoziale. Du bist ja wahrscheinlich, war das Kurzbahn, ja. Du bist ja safe diese 500 Meter unter 37, also unter 1,30er Schnitt geschwommen.
Ja.
Da wäre ich vor Frankfurt, wäre ich der Held gewesen, wenn ich das geschafft hätte. Unter 1,30 die 500 Meter.
Naja, aber das du ist bist ja ganz, jetzt auch ganz, schon wieder 4,10 gelaufen. Ich wäre jetzt 5,10 gelaufen.
Ich bin aber auch dieses Jahr nicht, das waren auch nicht die ersten Meter, die ich gelaufen bin dieses Jahr.
Naja, okay.
Das ist der Unterschied. Das ist halt das Fiese beim Schwimmen. Beim Schwimmen ist halt einfach...
Aber 3,8 halte ich das dann auch nicht durch. Aber also vielleicht aber im Rhein.
Ich weiß, aber du hast es ja in Frankfurt gesehen. Das ist ja auch... Also, nee, wenn ich Bonn starte, dann muss ich vorher ins Wasser gehen. Na klar, es geht ja auch nicht nur darum, dass es, ob es geht oder nicht, das würde ja im Rhein stromabwärts sogar, aber es macht ja überhaupt keinen Bock. Es hat ja so schon keinen Bock gemacht, mit einmal pro Woche schwimmen, über einen Zeitraum von 8 Wochen. Ich habe aber schon wieder angefangen mit Liegestützen. Ich mache jetzt schon wieder jeden Tag so um die 40 Liegestützen damit. Aber das ist eher so der Kampf gegen den Speck in Kombination mit meinem Seniorenprotein, dass ich da nicht so ganz schwabbelig im Oberkörper wird.
Damit das Seniorenprotein nicht verpufft, was du dir alle reinhaust.
Nee, damit das nicht einfach nur eine Massephase wird.
Ach, herrlich.
Aber es hat ja schon, hast du denn, also du bist Samstag zurückgeflogen. Das heißt, du hast am Sonntag vom Ironman Südafrika, hast du nichts mitbekommen.
Ich habe die ganze Zeit reingeguckt. Also das Rennen konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Vor allen Dingen mit deutscher Beteiligung natürlich Jonas Schomburg.
Unfassbar.
Einfach.
Also muss man, ist jetzt fies eigentlich, nee, eigentlich natürlich nicht. Eigentlich war Anne natürlich der Knaller, weil sie nach Cozumel, ich glaube, die hat da jetzt die Büchse der Pandora. Ich weiß, das passt nicht in dem Moment. Aber das war das erste Sprichwort, was mir gekommen ist. Ich glaube, die hat jetzt einfach Blut geleckt.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Wenn wir da, also klar, lass uns gerne, super gerne mit Anne anfangen. Was die da abgerissen hat, war sowas von stark, was sie da auf dem Rad gemacht hat. Und dann, wie sie rausgelaufen ist mit einer Lockerheit und wie gut das aussah. Also als sie aus, wirklich die ersten Meter ist sie ja direkt close auf der Kamera gewesen, auch so vom Laufstil, wie gut dieser Laufstil und wie locker das rüberkam, einfach zu mir auf meinem Bildschirm. Da habe ich gedacht, okay, die holt halt definitiv keine mehr. Also wenn da nicht irgendwie was komplett schief läuft, ist das Ding safe. Und nach Cozumel, Südafrika, zweiter Ironman-Sieg. Und trotz dieser, was man immer sagt, so ja, heutzutage, du gewinnst mit einer Schwimmschwäche und so, da verlierst du einen Ironman, da kannst du nichts mehr gewinnen und so, die Zeiten sind vorbei, hat Anne gesagt, hold my beer. Und Cozumel hat man gedacht, ja, da mit der Strömung und so, aber Südafrika jetzt, da ist nichts mit Strömung und sonstige Sachen.
Also, ich meine, das Krasse ist tatsächlich, dass sie ja, das ist halt, die dann doch in Anführungsstrichen mit ganz viel Respekt kleineren Rennen, also beim, sowohl in Nizza als auch auf Hawaii, fällt dir das natürlich auf die Füße, ne? Denn man muss sagen, beim Radfahren und Laufen ist sie...
Naja, aber springen wir mal zurück nach Nizza, wenn du das jetzt ansprichst. Zu dem Zeitpunkt, wo sie dann da gestürzt ist, diese Aufholjagd, die sie da schon hingelegt hatte,
ja,
das ist klar, war Laura noch weiter weg, wenn wir jetzt um den Sieg reden, aber keine Ahnung, wo das noch hingegangen wäre. Also ich bin super, super gespannt, was Anne zum Beispiel jetzt auch dann auf Hawaii machen wird. Also
ich glaube aber, dass du tatsächlich Top 3, ich glaube, das ist mit der Schwimmleistung heutzutage nicht mehr möglich. Was halt super bitter ist, weil ich meine, gut, du weißt nicht, man muss jetzt auch mal sehen, du darfst jetzt nicht einfach nur die 107 nehmen.
Nils, ich habe da eine Idee, komm, wir haben es eben schon angesprochen, deswegen bin ich auch mit dem Männerrennen angefangen. Anne ist ja wahrscheinlich, wenn jetzt alles klappt, aber es ist so sehr viel Prozent safe, nächste Woche Podcast und dann besprechen wir das einfach mal mit ihr.
Machen wir das so.
Und ich glaube, vielleicht straft sie dich ja Lügen.
Ja, ich würde mich riesig freuen, weil ich meine, du weißt, ich habe es auch schon in Nizza gesagt, also ich glaube, da wäre es eher so um Platz 4 bis 6 gegangen, als sie gestürzt ist. Und was ich aber noch, und das sage ich jetzt noch, dann können wir das Thema abschließen bis nächste Woche, ich finde wirklich das Radfahren finde ich noch beeindruckender. Ja. Weil das Radfahren wirklich, das ist so eine Augenweide, wie sie perfekt auf dem Rad sitzt. Das ist wirklich, wirklich krass. Also als ich das gesehen habe und auch in einer Ruhe ja auch, also es ist, da bewegt sich wirklich gar nichts außer den Beinen. Das ist schon, boah, das ist schon richtig, richtig, richtig stark. Und ich meine, Cozumel gewonnen, jetzt Südafrika gewonnen, das gibt natürlich auch ein unglaubliches Selbstbewusstsein und an einem wirklich herausfordernden, schweren Tag dann auch noch unter 3 Stunden gelaufen. Denn ich meine, das muss man auch sagen, auch Marta Sanchez ist ja richtig stark gelaufen. Die ist ja auch 3:01:54 gelaufen. Ich glaube, den drittschnellsten Marathon. Das war jetzt ja auch nicht so, dass das ein Walk in the Park war. Also die haben sich halt, ich meine, die waren am Ende 3 Minuten voneinander getrennt. Und das war schon Battle über die ganzen 42 Kilometer. Also da hätte halt keine irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt mal nachlassen können. Das war jetzt nicht so wie bei Willi und Strati in Barcelona. Aber schon mit irgendwie 2 Minuten mehr Abstand war es das gleiche in Grün. Also das war schon richtig, richtig, richtig stark. Aber du hast es gesagt, hoffentlich ist Anne nächste Woche zu uns, bei uns im Chat als Gast dabei. Und insofern hast du natürlich schon recht, was wirklich einfach beeindruckend war, weil er halt einfach gesagt hat, ich habe gut trainiert, ich mach das jetzt mal, ich mache einen langen Trainingstag. Und dann ballert der Schomburg da einfach mit den, ja, also mit, wahrscheinlich, ich würde sagen, jetzt unterm Strich dem besten Athlet der letzten Jahre, so wenn man halt Rot anguckt und wenn man sich die Palmarès von Nizza und Kona anguckt, gibt es keinen beständigeren auf der Langdistanz als Magnus Ditlev und der hat auch wieder sein A-Game ausgepackt. Maarten van Riel hat in Cozumel schon gezeigt mit dem Sturz, wozu er imstande ist, über T100 brauchen wir gar nicht drüber zu reden und hat wieder ein Monsterrennen ausgepackt und dann wird der Typ der Dritter. Also und auch ja wirklich, ich fand jetzt auch...
Ja, die Art und Weise, du hast angesprochen, dann zu sagen,
unfassbar.
Ich habe gut trainiert, aber der trainiert ja für Kurzdistanz, nicht für Langdistanz. Also keine Ahnung, ob er das schon länger im Kopf hatte, da müsste man auch mal mit ihm sprechen jetzt einfach, um da mehr Insights zu bekommen. Aber das, was man nach außen jetzt mitbekommen hat, ja, ich mache hier jetzt ein Trainingsrennen und dann auch, ich sag mal so, ich glaube auch an seiner Radposition und ins PDA-Wert ist noch... Da ist noch was rauszuholen. Wenn ich dann, der hat das gleiche Rad gefahren wie Magnus Ditlev und ich dachte erst beim Stream, warum hat Ditlev die Farbe vom Rad, ist die neu von Ditlev und die Position sieht irgendwie komisch aus, weil der ist ja auch genauso groß. Und ich habe die am Anfang, als ich reingeschaltet habe, echt verwechselt und so, ach, das ist Schombi da vorne an Position 1.
Man sitzt wieder kompakt. Wär
schon da.
Man sitzt wieder kompakt, Nicky Boy.
Ja, keine Ahnung, vielleicht ist sie auch sauschnell.
Kann sein.
Man wird schon oft überrascht natürlich von den Werten, aber wie er es dann jetzt gesagt hat, im Vorfeld ein Trainingsrennen und ich glaube jetzt nicht, dass er sein TT schon 2 Jahre unterm Arsch hat, sondern dass das wahrscheinlich so auch 3 Wochen vorher oder 6 Wochen vorher angekommen ist, bevor er sich dann da jetzt da drauf gesetzt hat. So ist es halt, also so sah es für mich aus. Ich sag's, wie es ist und ich glaube, vielleicht haben wir da jemanden in Deutschland, der auf dieser Langdistanz ungeahnt doch ganz schön krasses Potenzial.
Ja, wobei, wir haben es vorher gesagt, ne? Also es war jetzt nicht so ungeahnt.
Ja,
also
der trainiert, man weiß, Jonas trainiert schon immer super viel und man weiß es auch von ihm und dass er da auch ultra stark ist und was er auch auf der Kurzdistanz gerade das Swim-Bike-Kombi macht oder dann auf den ersten 2 Kilometern, wenn er da manchmal all-out raussprintet und wie ein
Geisteskranker. Das haben wir im Vorfeld auch schon gesagt.
Das haben wir im Vorfeld gesagt, aber Nils, du weißt doch, wie es ist.
Nein, klar.
Wenn die Kurzdistanz da vorhin so sagt, ich mache ein Trainingsrennen, dann auf einer Langdistanz das hinzubekommen und das rüberzubekommen mit der Ernährung, mit allem, den Marathon so durchzulaufen und also.
Nein, und ich meine, das ist ja auch das Ding. Das war jetzt ja nicht nur einfach, der ist ja jetzt nicht einfach nur Dritter geworden bei den Continental Championships, sondern ich meine, das ist halt schon krass, wenn du die auch anguckst. Jonas ist Dritter geworden in der 7:52 und Vierter, auch wieder Hammer, der zweite deutsche Jonas Hoffmann, Aber der war halt einfach 14 Minuten zurück. Also bei den meisten Rennen mittlerweile bei den Männern, gerade wenn es ein Continental-Championship ist und ein Pro-Ranking-Rennen ist, ist zwischen Platz 1 und 10 20 Minuten. Und das war 14 Minuten zwischen Platz 3 und 4. So, also es waren ja wirklich, das war ja, du hattest die drei Jungs vorne, wo er halt von Anfang an einer der Protagonisten war. Ich meine, er ist halt vorne mitgeschwommen, wovon auszugehen war. Dann ist er halt mit Maarten van Riel auf dem Rad vorne weggefahren. Magnus Ditlev hat ja auch nur 2,5 Minuten verloren. Es war wirklich sehr anspruchsvolles Schwimmen. Also ist mit Leuten aus dem Wasser rausgekommen, wo er nicht safe mit rauskommt. Also ich glaube, da hat sich sein Aufwand schon gelohnt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er gehofft hat, also vielleicht hat er darauf spekuliert, aber dass er da jetzt ganz, ganz, ganz vorne mit den Jungs mitschwimmt, davon war eigentlich auszugehen. Und dann ist er halt innerhalb kürzester Zeit das Loch nach vorne zugefahren, hat sich dann erstmal, ich glaube, da war Jonas sogar vorne alleine raus, dann ist Maarten van Riel ja dahinter gewesen mit Ditlev zusammen. Irgendwann hat Ditlev dann die Lücke mit van Riel zusammen geschlossen zu Jonas Schomburg und ist dann weggefahren. Und dann sind die halt hinter Magnus Ditlev, Maarten van Riel und Jonas Schomburg zusammen vom Rad gestiegen. Und dann hat er halt, wie du es halt gesagt hast, einfach nochmal einen richtig, richtig starken Marathon von der 2:41:45 rausgepackt. Und ich meine, Rieke hatte im Frauenrennen ja auch ein gutes Rennen. Sie war selber nicht so happy, habe ich heute mit ihr drüber geredet. Also meiner Meinung nach völlig zu Unrecht. Ist Achte wieder geworden. Und bei ihr waren es 42,0 Kilometer. Also es war jetzt auch nicht so, dass das irgendwie zu kurz war. Und das waren wirklich, wirklich harte Bedingungen. Der Typ ist extrem viel alleine im Wind gefahren. Also das zeigt schon wirklich, das ist halt einfach nochmal, das ist halt krass. Also das ist...
Also das Ding ist halt, das kommt so aus dem Nichts. Ne? Deswegen ist es jetzt so, dass wir da so drüber reden. Das ist nicht so, dass man wusste, ah, der macht jetzt die erste Langdistanz, wie jetzt dann... Sagen
nee,
wir,
ich meine, als ich dir das,
Fred in Rot oder keine Ahnung, oder Strati probiert mal die erste.
Nee, als ich dir so, das gesagt habe, wusstest du das ja gar
nicht. Nein, ich habe gar nicht mitbekommen.
Als ich gesagt habe, für mich eine super spannende Personal hier auf der Starterliste, Jonas Schomburg, und du so, ach Quatsch.
Ja,
und dann
ja.
Und dann hat er ja selber dann auch so von wegen, ja, hab halt einfach gut trainiert und bin halt in Südafrika gerade. Also kann ich da starten. Ich meine, das Witzige ist ja, dass ich wieder mit seinem Daddy, ich bin nicht mit seinem Daddy geraced, ich bin einmal bei der deutschen Duathlon-Meisterschaft mit ihm zusammen vom Rad gestiegen mit Arndt. Ansonsten Arndt ja witzigerweise genau die gleiche Kombi auf anderem Niveau. Also ich glaube, Arndt hat schon irgendwie ein bisschen darauf gehofft, vielleicht dann auch mal Olympia-Quali in Sydney oder in Athen zu schaffen. Aber da gab es andere, die prädestinierter waren. Aber er hatte halt auch so diese extreme Schwimmstärke, konnte mordsmäßig Radfahren. Auch vom Typ her, ich meine, die beiden sehen sich ja exakt gleich aus, habe ich glaube ich schon oft erzählt. Also auch so diese dünnen Beine. Arndt hatte dann noch so einen krassen Spoiler am Oberschenkel, der ging irgendwie immer so seitlich weg. Und dann konnte er halt mit ganz viel Verlaub nicht so gut rennen. Das war halt so die Schwäche von Arndt Schomburg, wenn es eine Schwäche gab. Und so ist es ja ein bisschen vielleicht bei Jonas auch. Und witzigerweise, ich weiß auch gar nicht, ob sie eine Immobilie in Stellenbosch haben, aber damals schon, also Mitte der 90er, hat Arndt schon sehr viel in Südafrika trainiert. Also die hatten da schon immer halt auch so einen Hang dazu, unten zu sein. Und weiß nicht, ob jetzt Jonas vielleicht auch schon länger da war. Müssen wir eigentlich auch mal einladen. Wäre cool zu wissen, ob sein Daddy dann auch an der Strecke stand und sowas alles. Ist ja schon auch irgendwie eine Triathlon-Familie. Ähnlich wie bei Fred auch und den Funks. Aber das ist schon krass. Also, weil das ja eben, wie gesagt, nicht einfach nur jetzt ein Quali für Nizza Slot geholt hat und Haken gesetzt, irgendwie eine gute, sondern das war ja halt einfach richtig, richtig beeindruckend. Also ich meine, Maarten van Riel und Magnus Ditlev können safe beide Nizza gewinnen, also zählen für mich absolut zu den Top-Favoriten jetzt schon, also vorher auch schon. Das war das einzige Argument von Maarten van Riel zu starten, weil er in Cozumel die Quali nicht geholt hat. Er hat gesagt, okay, ich will PTO machen, aber ich habe auch Bock in Nizza zu starten. Und ich meine, Jonas ist halt auch ein totales Leichtgewicht, gerade auch im Verhältnis zur Größe. Der wird auch megamäßig gut runterfahren können. Und ich meine, wenn der jetzt halt sich da noch ein bisschen anders drauf vorbereitet, ich meine, das heißt nichts, weiß man selber, für die nächsten 4-5 Minuten musst du halt dann noch mal ein paar,
ja, ja,
paar Steine mehr umdrehen. Aber du hast es auch gesagt, ich meine, die Position sagt nichts aus, aber ich hatte auch das, ich fand auch, die Schultern waren noch ziemlich breit, also auch da würde man sagen, kann man nochmal 2-3 Zentimeter irgendwie rausholen auf jeder Seite und dann sind das 10 Watt weniger. Aber alter Schwede, also wirklich beeindruckend und krass.
Ja, bleibt halt jetzt spannend, was er jetzt daraus macht, ne? Also war es das jetzt? Und das war so, ja, ich nehme das Ding mal mit und probiere mich mal aus. Und jetzt kommt die Kurzdistanz-Saison, die irgendwie losgeht. Oder ist es so dieses, ho, das war ja irgendwie gar nicht so schlecht. Und das, ich meine, wir haben das nach Olympia-Jahr, ne? Ich meine, Kurzdistanz, was müssen die jetzt machen? Irgendwie gucken, dass sie natürlich ihre Punkte sammeln, um entsprechend in den Kadersystem zu bleiben. Aber so ein richtig krasser Fokus ist ja jetzt in diesem Jahr nicht auf der Kurzdistanz. Gerade so durch T100 habe ich das Gefühl, ist es sogar noch ein bisschen weniger, wenn es nicht eben dieses olympische Jahr ist. Aber bleibt jetzt mal abzuwarten. Und was macht der? Macht der vielleicht noch 2,73 oder so? Also keine Ahnung. Ich meine, der hat jetzt da einen dritten Platz stehen. Lass den nochmal 2,73 machen, dann ist der im Pro-Ranking irgendwie weit oben und dann leckt der Blut.
Ich meine, das ist ja auch das Geile am Pro-Ranking. Es geht ja nicht nur um die Punkte, sondern er hat ja auch sehr wenig Zeit zum Sieger verloren. Das heißt, er hat ja auch extrem viele Punkte. Ja. Und ich meine, das ist ja das Spannende daran, er hat ja schon Halbdistanzen gemacht. Und das war ja so.
Stimmt, das habe ich ja sogar gesagt. Die waren gut, aber nicht so.
Voll, genau. Ja. Da war das eine Ding, was, glaube ich, Frodo gewonnen hat. Oben in Andorra, wo er, ich weiß gar nicht, da hatte er, glaube ich, Ernährungsprobleme oder sowas, wo Frodo auch schon meinte, ja, Schomburg könnte gut sein. Da ist er, glaube ich, auch mit Frodo zusammen vom Rad gestiegen, aber ist dann halt einfach nicht gut gerannt, weil er halt Magenprobleme hatte. Dann ist er letztes Jahr bei der Challenge San Remo gestartet, wo Thio gestürzt ist und war hinter dem Griechen Zweiter, dieser Saustarke, den man auch nicht so richtig auf dem Zettel hat, der auch in Weichsee...
Tados oder so, ne?
Irgendwie so, genau, diese Monstermaschine, der halt auch immer so unfassbar stark läuft. Also das war jetzt auch ein gutes Rennen, aber normalerweise würde man sagen, nach dem, was er jetzt auf der Langdistanz gezeigt hat, hätte er die Halbdistanzrennen eigentlich gewinnen müssen, weil die Halbdistanz natürlich schon ein bisschen dichter ist an dem Format, was er trainiert hat. Aber ja, ich meine, spannend irgendwie, wenn du dir anguckst, wie Blumi Frankfurt gemacht hat aus der Paris-Vorbereitung. Wird sich zeigen, ob das vielleicht nicht doch der richtige...
Sagst du, das Kurzdistanztraining ist das neue Langdistanztraining.
Absolut. aber ich meine, logisch, also ich meine, der wäre ja, also wenn er jetzt keine Halbdistanz macht, da kann er ja wirklich gar nichts verlieren. Und ich glaube, wenn er jetzt irgendwie zwei Halbdistanzen macht und nur ansatzweise so abschneidet, wie er jetzt abgeschnitten hat, dann wird er auch safe in Frankfurt starten und dann wird er auch safe in Nizza starten. Also das ist ja, also Nizza wird entweder gehst du all in oder du lässt es bleiben.
Der hat ja eine Nizza-Quali jetzt dann, oder?
Natürlich, der ist qualifiziert. Klar, es gab 5 Slots. Ja, logisch, der ist für Nizza qualifiziert. Doch, na klar.
Ja, da muss man
und ich meine, der Typ kann steuern. Der Typ kann steuern.
Alter.
Also das hat nee, definitiv. Also das ist ja das, was ich meine.
Ich habe gar nicht so weit gedacht. Das war immer nur mein rein und rausseppen und mein ich bin müde. Dass ich gar nicht mehr. Ja, ich hab die Woche nicht trainiert.
Nein, ich
meine E-Mails gemacht hier.
Nein, alles gut. Alles krass. Rein, ich weiß ja. Aber das ist ja, deswegen, stimmt. Also das ist halt wieder dieses, da hast du dann halt auf einmal wieder echt so ein Kaliber, wo du überhaupt nicht. Und ich meine, der kann.
Hat der den Slot kann, angenommen, bestimmt? Kann man
ja, natürlich hat er den angenommen. Doch. Das hat er auch irgendwo gesagt. Und ne, wir müssen ihn einladen. Also er wird safe jetzt auch in irgendwelchen anderen Podcasts natürlich eingeladen werden. Aber Jonas, wenn du das hörst, du musst jetzt hier auch mal Gast werden, weil das ist schon einfach faszinierend. Also das ist wirklich, klar wird er starten. Natürlich wäre er bekloppt, wenn nicht. Also du qualifizierst dich nicht mit so einem Rennen, vor allem die Art und Weise, wie. Ich meine, guck mal, Jonas Hoffmann ist anerkannterweise einer der besten Läufer und ist gerade mal 2 Minuten schneller gelaufen als Jonas Schomburg.
Ja, klar. Ich meine, guck mal, Ditlev ist auch eine 2,40,38 gelaufen, Jonas eine 2,41,45 und
genau.
4,16 halt Rad gefahren und Van Riel ist auch eine 4,16 Rad gefahren, ne? Das ist halt.
Ja, das ist krass.
Ditlev eine 4,07, das ist dann halt nochmal 9 Minuten schneller. Das ist halt Ditlev. Natürlich, ja.
Das ist aber halt Ditlev.
Der fährt 9 Minuten schneller als fast alle auf dieser Welt. Aber ja, krass.
Ja, du, das ist also.
Du, we will see. Das mit der Nizza-Quali hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber dann ist ja, das ist ja ein Must. Dann ist ja, also dann ist es, was du gesagt hast, ja schon fast so ein Ding mit dem wenig, was er verloren hat auf Ditlev, mit den Punkten 2,73 ist irgendwie. Frankfurt.
Naja, ich meine, in Frankfurt.
Der muss doch Kurzdistanz noch machen irgendwo. Damit er die Punkte hat, dass er im Kader ist. Sonst ist er da auch aus dem Kadersystem raus. Glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie das funktioniert. Du musst ja deine Weltcup-Punkte sammeln, damit du irgendwo
Ja, aber er kann ja, ja, aber.
Aber dann wäre ja 2-3 Frankfurt, Nizza und Dingens wäre ja zu viel.
Naja, guck mal.
Okay, wir müssen mit ihm sprechen. Wir fachsimpeln jetzt. Jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis.
Naja, also wenn ich jetzt sein Coach wäre, dann würde ich sagen, pass auf, du machst jetzt 71-3 Rennen, um dich für die WM zu qualifizieren und halt einfach die Punkte zu holen. Dann machst du wieder deine Kurzdistanzen, guckst, dass du halt Punkte holst, um im Ranking zu bleiben. Dann machst du, ach nee, Frankfurt ist ja dieses Jahr auch früher, ne? Dann
ja, deswegen, du, also Frankfurt macht eigentlich
keinen
Sinn.
Frankfurt
musst du skippen. Dann gibt es ja kein Pro-Ranking, ist ja auch egal.
Ja, aber weil wenn du für die WM qualifiziert bist, machst du dann halt im November nochmal Bayer.
Ach so, ja.
Dann hast du halt schon auch, das passt dann schon.
Aber für Pro-Ranking musst du 3 Langdistanzen machen.
Ich hatte jetzt im Kopf, dass Frankfurt, ich hatte diesen Termin vom letzten Jahr, dieses Ding Mitte August Frankfurt und dann irgendwie 6 Wochen später Nizza.
Nee, ist
aber das stimmt, das ist Anfang Juli oder Ende Juni sogar. Aber ja gut, wenn du Ende Juni, du kannst dann ja in der Vorbereitung noch ein Weltcup- oder Europacup-Rennen machen. Und dann machst du halt im August in der Vorbereitung auf Nizza noch 2 Kurzdistanzen oder Sprintdistanzen. Also ich glaube, das geht schon. Also, ich meine, du hast ja gesehen, wie es geht. Ich meine, der Typ,
ja, das war ein langer Trainingstag. Ich meine, wenn das wirklich Kurzdistanztraining war und das so funktioniert, dann sollte das kein Problem sein.
Also irgendwas macht er offensichtlich richtig. Also die Ökonomie, die scheint da zu sein. Und krass, also wirklich, wirklich extrem beeindruckend. Das war wirklich ein absoluter Knaller. Aber um das auch nochmal zu Ende zu bringen, Jonas Hoffmann auch wieder ein saustarkes Rennen gemacht, 4. Platz. Wirklich, wirklich irre, 2:39 wieder gelaufen. Und dann Flo Angert, wahrscheinlich auch wieder so ein Rennen. Boah, also ich glaube, der wird schon happy sein damit, weil er jetzt zumindest mal wieder dabei war. Aber wenn du dir dann die Radleistung anguckst, und ich meine, Flo war halt echt, der war halt eine Macht auf dem Rad, muss man halt einfach sagen. Ich meine, in St. George ist er da halt einfach ganz, ganz vorne mit vom Rad gestiegen und da hat es so minimal beim Laufen gefehlt und der ist halt einfach 25 Minuten langsamer Rad gefahren als Magnus Ditlev. So, das ist, also weiß man jetzt auch nicht, was da war, ist, aber irgendwie schon auch, weiß man nicht. Ist er damit zufrieden, ist er damit nicht zufrieden?
Ist wahrscheinlich so wieder ein Schritt in die richtige Richtung, aber ja, auch nicht das, was er schon mal gebracht hat, ne? Es ist, glaube ich, ja, super schwierig, da an so einem Punkt der Karriere irgendwie zu sein und zu gucken, was mache ich jetzt, ne? Das ist, will ich nicht in der Haut stecken, ehrlich gesagt. Ist echt tough, glaube ich.
Ich meine, St. George ist 2,5 Jahre her, ne? Es war 22 und da ist er 5. geworden. Ja. So, das ist schon, ja, also, schwierig, wie du halt sagst. Da kann man echt nicht sagen. Aber qualifiziert halt auch nicht. Sprich, das heißt, er muss die Quali jetzt halt auch nochmal dann irgendwie gucken. Klar, dann wird es wahrscheinlich auf Frankfurt hinauslaufen, das nächste große Rennen. Aber da werden halt auch wieder andere Kaliber am Start stehen. So, also, ist halt noch nicht so das Ding, wo man sagt, okay, wenn der normal durchkommt, hat er in dem Feld immer eine Top-5-Platzierung und eine Quali. Aber wie gesagt, Jonas Hoffmann saustark wieder, hat auch die Quali geholt, also musste sie ja auch noch holen, war ja auch noch nicht qualifiziert. Also richtig, richtig stark. Und bei den Frauen können wir dann nächste Woche drüber sprechen, aber auch da haben wir einige Deutsche die Quali geholt. Also da wird das Starterfeld in Kona aus deutscher Sicht jetzt schon sehr, sehr gefüllt sein. Also das ist schon krass, wie das so das erste Rennen des Jahres dann eigentlich auch eingeschlagen hat. Und ich meine, jetzt geht's halt gleich weiter, ne? Singapur jetzt am Wochenende, dann
und Oceanside.
Oceanside auch echt krass spannend. Also bin ich mal super gespannt auch auf Patrick. Also ich meine, der ist ja nicht so der Halbdistanzler, aber ich meine, der Wechsel zu Ben, der hat sich ausgezahlt und vielleicht hat er jetzt auch neue Reize auf der Halbdistanz gesetzt. Wird man sehen. Und dann ja auch Texas. Ich glaube, er macht ja auch das Pro-Ranking. Dann auch, wo er halt auch auf die Norboys trifft. Also Blumenfeld wirkt auf mich saufit. Also ich glaube,
Hast du noch was gesehen? Ich habe jetzt gar nichts mehr geguckt.
Ich hab einfach nur jetzt das Aktuelle gesehen. Der ist ja immer so ein klein bisschen drüber, wo er in Nizza über die Promenade d'Anglaise läuft und seinen eigenen Zieleinlauf moderiert, dass er Weltmeister wird und sich die Krone von Patrick Lang zurückholt. Wo ich so dachte, irgendwie wie so ein kleines Kind. Als Kind macht man sowas, ja, aber er ist ja da auch irgendwie noch ein kleines Kind.
Oh, das ist geil zu sehen, oder?
Voll, ja.
Das muss ich mir angucken.
Wo du auch so denkst, Alter,
sowas war doch auch schon mal in der Episode vorher, wo er so, ja, yeah, and sometimes I run through the woods and then I high five the trees. It's the crowd.
So macht also
der,
das halt.
Der begibt sich da im Training anscheinend sehr oft so in diese Gedankenwelt, genau, dass er irgendwo was Großes gewinnt und wie es wäre, wenn er es gewinnt und stellt sich das vor, um dann genau, die Dinger durchzuhauen, die er durchhauen. Genau. Ne?
Und er sagt dann auch noch so, vom 32. Platz in Kona zurück auf den Thron. Weißt du, so. Aber er wirkt halt auch, fit. Also ich finde, er wirkt halt auch, also ich habe irgendwie so, weißt ja auch immer nicht, was ist das jetzt, aber so ein, zwei Sequenzen auch auf Insta gesehen, wo er auf dem Laufband am Laufen war und das war, boah, da ist das Ding schon, glaube ich, über 20 km/h schnell gelaufen und er sah halt einfach noch sehr, sehr, sehr kontrolliert aus. Also ich glaube einfach so dieses Mindset, dieses it hurts more to lose, das, ich glaube, das hat den echt demütig gemacht. Also ja, ich glaube, die sind halt einfach heiß und ich kann mir vorstellen, dass der dieses Jahr gerade auch irgendwie durch den Fokus auf dieses PTO-Ranking, weil er dann ja schon auch smart ist, also er wird jetzt nicht jetzt schon in Topform sein, ganz im Gegenteil, hat auch was sehr Schlaues meiner Meinung nach, tatsächlich nach Kona auch erstmal 5 Wochen Offseason gemacht, also hat zwar ein bisschen Sport gemacht, aber hat nicht trainiert. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was vielen ja schwerfällt, gerade wenn die Saison nicht gut gelaufen ist, was aber halt bei solchen Hochleistungsmaschinen, die halt jahrelang jedes Jahr wieder, und ich meine, weiß man, der ist Olympiasieger geworden und ist am nächsten Tag 30 Kilometer gelaufen, um sich für Hawaii vorzubereiten. Und wenn du dann halt mal 5 Wochen Luft dran lässt an so einen Körper, dann wirken die Reize danach natürlich auch komplett anders. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der dieses Jahr richtig, richtig stark auch wieder ist. Und ja, du hast halt einfach echt, echt viele, ne, dieses Jahr. Das ist einfach so. Also auch so ein Martin van Riel, Jelle Gehns, haben wir auch schon drüber gesprochen, der will auch auf die Langdistanz dieses Jahr. Und das sind natürlich alles Leute, diese Martin van Riels, Jelle Gehns, Jonas Schomburgs dieser Welt, für die Nizza eigentlich eine nahezu perfekte Strecke ist, was das Last-Kraft-Verhältnis anbelangt. Dann hast du zwar noch dieses Plateau oben, wo du dann halt auch drücken musst. Ich meine, wenn man gesehen hat, wer in Nizza Langdistanz-Weltmeister geworden ist, Sam Laidlaw, das ist jetzt nicht so der Bergfloh, der hat es halt auch geschafft. Auch der wird was beweisen wollen. Also geil, also es ist schon krass, was einfach jedes Jahr wieder nicht nur das Niveau steigt, sondern einfach auch, ja, aus irgendwelchen Kurzdistanzkadern Athleten kommen, so wie jetzt Jonas, die du nicht auf der Pfanne hast und auf einmal denkst du, der kann da unter die Top 5 kommen in Nizza und keiner ist mehr überrascht nach dem Ding jetzt in Südafrika. So, also das ist schon krass.
Was sagst du denn zu deinem Favorite-Athleten? Da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen. Der ist ja in Oceanside wieder am Start. Und der hat die Startnummer 1.
Ja, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube,
Lionel, für alle, die es nicht wissen, natürlich.
Ich kann es mir nicht, also da kommt jetzt so viel Power. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Blumenfeld, der halt einfach, der jetzt halt einfach richtig, richtig hungrig ist, dass er dem Paroli bieten kann. Weil der vermutlich einfach wieder 2 Minuten hinter denen aus dem Wasser rauskommt. Also wenn es gut läuft. Aber man weiß es halt nicht. Also, you never know. Das wäre natürlich der absolute Knaller. Ich glaube, der Lack ist ab. Gefällt mir nicht zu sagen, aber ich glaube, das wird jetzt echt wird schwer.
Der Lack ist ab. Ja, schauen wir mal.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Jake Birtwistle ist auch drauf, habe ich mal
ist gestanden. Auch drauf, hat auch ein gutes Rennen gemacht, 2. hinter Jelle Gehns, ich glaube in Geelong war es.
Geelong, ja.
Also das sind halt auch so Typen, weißt du, das ist so.
Vor allem der, ich bin gerade nur so durchgeschaut, der hat eine Startnummer 34, die vergisst du dann. Du liest nur Sanders, Lange, Blumenfeld, Eden, von Bear, Canute, Curry und dann, ja, Worth irgendwie noch, Skipper, bla bla bla. Und dann bist du schon fast durch und auf einmal fast ganz unten. Ja, also ich glaube, es wird auch ein krasses Rennen und natürlich dann Singapur parallel. Also gutes Sportwochenende wieder aus Triathlon-Fansicht, würde ich sagen. Und das Geile ist, beides wird live übertragen. Dementsprechend kann man sich da gut berieseln lassen am Wochenende und ein bisschen Motivation tanken wieder.
Wobei das Wetter ja, glaube ich, so ist, dass man selber Sport macht.
Ja, aber, das,
aber also, eigentlich müsste es ja.
Ich weiß nicht, wann Oceanside ist, weil T100 ist morgens um 9.15 Uhr Start. Also ich glaube, Frauen oder Männer 9.15 Uhr und das andere 8.15 Uhr. Da kannst du schön zum Frühstück gucken und wenn die im Ziel sind, gehst du aufs Rad.
Ja, aber Kalifornien sind ja 8 Stunden, glaube ich, oder? Kelly, müsste 8 Stunden Zeitdifferenz sein. 8 bis 10, Hawaii sind 12.
15.30 Uhr. Ist man dann wieder da? Guck mal, warte mal, die brauchen 3 Stunden für T100. 8.30 Uhr, 11.30 Uhr ja,
also
los.
Nur für
11.30 Uhr los. Dann
nur
fährst
für,
du
nur
4 Stunden Rad und dann kannst du, wenn du müde bist, auf die Couch und kannst du Oceanside gucken.
Und wenn Zieleinlauf ist, gehst du danach noch laufen. Hast du ein geiles Land. Aber und dann musst du. Dann
ist
du
ja auch noch Flandern oder so am Wochenende?
Ja, klar. Stimmt, Flandern-Rundfahrt.
Oh, was für ein Sportwochenende.
Hast du gestern.
Du hast was?
Die Schmach von Wismar Liesebike gesehen.
Ja.
Aber das war ja dann, und hast du danach das Interview mit Wout van Aert gehört?
Nee, das Interview habe ich nicht gehört, aber bevor du das vom Interview erzählst, sage ich kurz, Wismar Liesebike war mit 3 Fahrern weg, mit einem, mit Ben Healy. Es war nicht Ben Healy. Wer war denn der von IF? Der
ich weiß nicht,
hat?
Ein anderer, aber der ist nicht Ben Healy.
Ist jetzt nicht vorbereitet, auf jeden Fall.
Das kommt jetzt auch out of the blue.
Ja, kommt out of the blue. Einer von IF dabei. Und die fahren ein Lead-Out für Wout van Aert und der hat nicht die Beine und verliert den Sprint. Das war schon richtig bitter, wo ich mir dachte, wieso hat denn nicht wenigstens einer versucht, den zu attackieren und irgendwie das Rennen auch zu gewinnen? Aber gut.
Was ja normalerweise ganz klar der Fall ist, dass du, wenn du zu dritt in einer 4-köpfigen Ausreißergruppe bist, fährt einer weg, die anderen 2 nehmen die Füße hoch. Das heißt, der Education-First-Fahrer muss hinterherfahren und fährt sich leer.
Ja.
Dann fährt er wieder ran, dann tritt der Nächste an. Und so, also ich meine, so haben sie vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren Pogi platt gefahren, als sie alle ihre Attacken geritten haben und als dann Vingegaard angegriffen hat, ist Pogi nicht mehr hinterhergekommen. Da war ja sogar Wout van Aert noch dabei. Das Krasse war, und das ist wieder so dieses, du siehst das, bist fassungslos. Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin Wout van Aert-Fan und er wurde jetzt schon ein paar Mal kritisiert, dass so seine beste Zeit vorbei ist und nur noch ein Schatten seiner selbst. Und dann steht er da am Mikro und sagt in absolut brutaler Ehrlichkeit, die anderen haben dich attackiert, weil ich wollte das Ding gewinnen. Ich bin so kritisiert worden die letzten Wochen, dass ich diesen Sieg brauchte, hab dann gekrampft im Sprint und hab's verkackt. Wenn die anderen attackiert hätten wir safe gewonnen, ich war zu selfish und hab's nicht hingekriegt. Wo du wirklich so denkst, Alter, eigentlich möchte ich den Kerl jetzt nur in den Arm nehmen und trösten, weil der wirklich so fassungslos war.
Krass, da, aber wie ehrlich,
und
unfassbar.
Und das 100% ehrlich zugegeben hat.
Das ist richtig geil, Sportsmanship so, ne?
Auch so dieses, ich habe die letzten Wochen und Monate so auf den Kopf gekriegt, ich brauchte einfach diesen Sieg, deswegen habe ich gesagt, Leute, nee, ich gewinne das Ding im Sprint, hab's aber nicht drauf gehabt.
Ja, also Nils war, Paulus hat's übrigens gewonnen, sorry.
Krass, also wirklich, wo du wirklich irgendwie auch so ein bisschen vorher grinst, so dieses Unwissende. Also ich bin halt auch Wismar-Fan, ich finde die irgendwie cool. Es gibt ja welche, die hassen die. Ich finde, das ist irgendwie ein cooles Team und ich mag auch den Fischfabrikanten. Ich mag auch Jonas Vingegaard, weil ich finde das irgendwie mit seiner Frau und seinen Kindern und so. Also ich finde, das ist einfach ein cooles Team. Und da denkst du so, ey, du kannst doch nicht so schlecht fahren. Und ich habe vorher schon immer gedacht, ich so, Alter, wann tritt denn einer an? Und ich habe mir das dann schon gedacht, dass die Stahlorder für Wout van Aert sein wird, aber auch dann macht es ja keinen Sinn.
Ja,
weil der
dann macht es ja Sinn, den erstmal müde zu fahren.
Eben,
du immer
genau,
dann
setzt du ein, zwei Spitzen
und, ja.
Voll. So. Also,
lass
dir
doch wenigstens mal zweimal
genau,
hinterherfahren.
Genau, zweimal hinterherfahren, dann lässt er die Körner, dann hätte wahrscheinlich Wout van Aert das Ding auch gewonnen. Aber der ist ja wirklich, die letzten 5 Kilometer haben die den Education First Knaben auch einfach eiskalt hinterherfahren
chauffiert,
lassen.
Ja.
Also wo du wirklich denkst, das ist doch nicht dein Ernst. Und dann denkst du so, Alter, nee, das ist, also haben sie auch nicht besser verdient. Und dann hörst du das Mikro und denkst einfach nur, Alter, fuck, was ein geiler Typ. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, nix, einfach nur, Leute, ich hab's verkackt, ich war zu selfish, ich war zu schlecht, ich brauchte diesen Sieg, ich bin mit dem ganzen Criticism nicht klargekommen. Und du denkst so, fuck, ey, was ein Dude. Also, kannst du ja nicht sagen, ist ja irre. Also, nicht einmal ein Blatt vor und dann auch so enttäuscht weggerollt. Wo du wirklich denkst, krasser Typ. Also einfach, aber wie hart halt auch einfach dieser Sport ist, ne? Das ist echt so.
Vielleicht macht das dann auch irgendwie klarer in der Birne. Ein Triathlet hätte da jetzt schon die richtige Ausrede gefunden.
Das denke ich auch. Wahnsinn.
Woran hattet ihr legen? Ja, woran? Ja.
Woran hattet ihr legen?
Ja, das fragt man sich immer. Woran hattet ihr legen? Ne? Das fragt man sich nachher immer. Ne? Ja, woran hattet ihr legen? Ja, das fragt man sich schon immer.
Oh Mann, also woran hattet ihr legen?
100%, egal welcher Triathlet. Also da wären mindestens 3 Ausreden gekommen. Gucke ich mir nochmal an, weil das will ich gerne
Voll.
Sehen, das Interview.
Extrem beeindruckend.
Das ist für mich super beeindruckend, was für ein Charakter das einfach dann ist und was für eine Charakterstärke das auch darstellt.
Total.
Das ist
total.
Wahnsinn. Also,
ja, weil ich meine, es geht ja nicht nur um dich, es geht ja auch um die beiden Jungs, die das Rennen wahrscheinlich hätten gewinnen können. Also Matteo Jürgensen, ja safe, ich meine, der hat Paris-Nizza gewonnen. Und da war das ja auch schon so ein bisschen so, bevor Vingegaard gestürzt ist, wo du gedacht hast, boah, da hätten sie wahrscheinlich jetzt lieber Vingegaard im gelben Trikot, aber trotzdem hat er dann halt seinen Titel verteidigt. Ich meine, ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass du halt denkst, nee, das wäre schon fürs Gesamtimage gut, wenn Wout das Ding gewinnt. Aber nichtsdestotrotz war es halt, haben wir eben gesagt, taktisch total dämlich, da nicht 2, 3 Spitzen zu setzen, damit der halt hinterherfahren muss. So, das ist, und dann halt wirklich die Eier in der Hose zu haben, sich vors Mikro zu stellen, zu sagen, ich habe es vor meinen anderen beiden Buddies, die das Rennen hätten gewinnen können, verkackt. Ich habe es fürs Team verkackt. Ich, halt krass. Also es war wirklich so, wo ich dachte, Halleluja, was ein Typ. Und Flandern-Rundfahrt wird jetzt natürlich nicht einfacher für ihn. Denn das ist halt einfach das Krasse im Radsport, wenn du die Beine nicht hast. Und die hat er offensichtlich nicht, sonst hätte er den Sprint halt gewonnen. Ich meine, überleg mal, Wout van Aert vor seinem letzten schweren Sturz, das darf man halt auch nicht vergessen. Er ist ja oft jetzt gestürzt, letztes Jahr.
Ja, wie oft er operiert und wurde. Hast du das Knie mal gesehen, was da für Narben drauf sind?
Schlimm. Und ich meine, der hat halt in der Vuelta, hatte er das grüne Trikot des Sprintbesten, hat da irgendwie 2 oder 3 Etappen abgeschossen und ist dann ja wieder in der Vuelta auf dieses Knie gestürzt. Und irgendwann ist dann, ich meine, der ist ja noch nicht alt, er hätte ja locker noch 5, 6, 7 erfolgreiche Jahre vor sich, aber irgendwann ist es dann halt einfach wahrscheinlich auch vom Kopf her so, dass du dann halt auch wahrscheinlich doch 1, 2 Mal zu viel bremst und nicht mehr diese Sicherheit hast. Ich meine, der ist ja auch die Cross-WM eigentlich nicht schlecht gefahren, da wurde er ja auch kritisiert, dass er keine Rennen vorher gefahren ist, er ist dann ja so weit hinten gestartet und hat in der ersten Runde 45 Sekunden auf Van de Poel verloren. Im Ziel, als er dann Vize-Weltmeister geworden ist, war er genau diese 45 Sekunden hinter Van der Poel, die er in der ersten Runde verloren hat. Heißt jetzt nicht, dass Van der Poel nicht hätte auch noch schneller machen können, aber der hat natürlich noch was drauf. Aber vom Kopf her, das ist dann halt einfach das, was zwischen Sieg und Niederlage entscheiden kann. Aber,
ja, kann man nur hoffen, dass das Ding das jetzt nicht nochmal gebrochen hat, dass es noch schlimmer wird. Aber ja, gucken wir mal am Wochenende Flandern.
Ja, mega, genau. Und das ist also Flandern-Rundfahrt.
Und Roubaix natürlich dann 2 Wochen später. Nee, eine Woche drauf.
Ist es nur eine Woche?
Mhm. Da naja, hat jetzt kommt. Übrigens, habe ich eben ein Foto gesehen, Poggi hat sich in 3 Sektoren bei Strava die Comms geholt.
Ja, das wird, das ist krass. Ich meine, da sind halt so viele, die gerade so fit sind, ne? Ich meine, Ganna, ich weiß nicht, das wäre ja auch ein Typ rein theoretisch mit seinem Gewicht für Paris-Roubaix. Ich weiß nicht, wie der mit den Cobblestones umgehen kann, aber vom reinen Druck her, es sind ja eher schwere Fahrer, die dann halt besser über die Holper kommen, wird das ja auch gehen. Für Flandern-Rundfahrt ist er zu schwer. Ich glaube, da
willst
sind
du mir
dann
sagen, ich soll Roubaix fahren?
Oh ja, das ist Radsportklassiker, das ist jetzt einfach echt auch wieder geil.
Ey,
aber
jetzt
das,
irgendwann machen wir auch mal so ein Ding. Das gibt's ja auch immer Age-Group-Rennen, ne?
Ja, aber klar, also hier Kopfsteinpflaster, das ist für mich die Hölle. Also so Lüttich-Bastogne-Lüttich, das ist, glaube ich, so ein Ding, was noch ganz gut wäre.
Liège, mit der Mauer da hinten am Ende. Oh.
Nee, aber das ist ja die Mauer von Geraardsbergen, das ist ja das ist Flandern-Rundfahrt.
Ja, aber die
Die Mühe.
Die Mühe, das ist doch Lüttich, oder nicht? Wo du das ganz steile Ding hoch musst.
Ja, aber die Mühe ist Flash Wallon, glaube ich. Das ist der wallonische Fall, das ist ja dieses Mittwochsrennen, das ist ja das Spannende daran. Du hast ja die absoluten Klassiker, das ist ja Paris-Roubaix, Flandern-Rundfahrt und Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja, die Monumente.
Und dann hast du halt noch diese Sachen wie Flash Wallon und da ist, glaube ich, die Mühe, das Schlussding. Und Amstel Gold Race, das sind halt nicht die Monumente. Die Monumente sind dann halt wirklich nur Mailand-San Remo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich und Lombardei-Rundfahrt am Ende. Die Mühe ist Flash Wallon.
Du bist einfach Radsport-Experte, ey.
Naja, das war früher, das habe ich, oh, alter Schwede, ich geliebt. Aber was ich jetzt eben sagen wollte, dieses Wochenende kannst du auch nur dann durchziehen, wenn du entweder Single bist oder ein Triathlon-Paar bist. Weil wenn du einen normalen Partner hast und du sagst, pass auf, ich fange an mit Singapur, dann auf zwei Screens Flandern, ja genau, dann gehe ich trainieren, dann auf zwei Screens Flandern, Rundfahrt und Oceanside und dann machst du noch ein kleines Abschlussläufchen zum Abend.
Du machst drei Screens, du hast auf einem Screen Flandern laufen, auf dem anderen Screen Oceanside und dann tickerst du auf dem Handy mit deinen Buddies über das Rennen in der WhatsApp-Gruppe.
Dann bist du Single. Das ist auch völlig zu Recht. Also da gibt's auch keinen Weg. Das kannst du auch argumentativ nicht belegen.
Also, wer das argumentativ belegen kann, gerne in die Kommentare.
Ich versuch das immer so ein bisschen.
Ich muss arbeiten.
Ja, Anna, das ist ja irgendwie ist ja auch Arbeit. Ich muss mit Nick dann darüber reden im Podcast. Aber schon nach den ersten.
Und die glaubt ihr, oder was?
Nein, natürlich nicht. Nach den ersten zwei Sätzen guckt sie mich schon an und sagt, Gürke, auf gar keinen Fall. Also jetzt sowas wie klar.
Könnt ihr ja mal eine WhatsApp schreiben, so ey, Nils ist immer so unvorbereitet nach den Rennen, so wäre gut, wenn er die
mal guckt. Das wäre gut, wenn er mal am Wochenende ein bisschen mehr Sport guckt. Das wäre schon wichtig. Also Südafrika habe ich natürlich geguckt, weil Hitler am Start war, aber auch da dann nicht am Screen. Ne? Also am Screen dann mal so ganz schnell so
heimlich. Immer eine halbe Stunde aufs Klo.
Nee, halbe Stunde nicht. Ja, das ist ja eh schon. Diese Toilettendinger, wobei das habe ich echt versucht mir abzugewöhnen. Ich versuche jetzt wirklich aufs Klo zu gehen ohne Telefon. Ich nehme das dann aber auch gar nicht mit. Also ich, das darf
ja,
gar
das
nicht,
ist auch
das darf gar nicht in,
Lifehack,
das darf gar nicht, gibt. Das darf gar nicht in greifbarer Nähe sein. Also es muss wirklich, weil sonst wird es ein langer Toilettengang. Das ist einfach
es gibt
so.
Es gab doch eine Zeit lang so geile Reels darüber, wo dann so Vermisstenanzeige und so ja. Und dann der Mann auf dem Klo oder wenn so der Mann so lange auf dem Klo saß, wenn die, das aber nicht mehr, dass die Füße eingeschlafen oder die Beine eingeschlafen waren, dass sie nicht mehr gehen kann.
Geil finde ich auch, wenn da so die Familie davor steht, wie am Flughafen, so Empfangskomitee, was ist, als wenn er von einer Weltreise zusammen zurückkommt und dann so mit Luftballons und Schildern Welcome back. Das ist eigentlich so mein Lieblingsding, weil die sich halt auch wirklich freuen.
Schick mal.
Oh, herrlich.
Ah. Geil.
Oh, und das Schlimme daran ist, dass man sich so erwischt dabei fühlt. Weil man oh Mann, überall das Gleiche. Das ist
am Wochenende trainieren und dann auf Klo sitzen mit zwei Screens.
Aber sag doch mal, wann ist, stimmt, also nimm nicht einfach nur das Telefon mit, sondern auch noch das Tablet.
Das iPad. Oceanside ist 15:30.
Und Singapur 9:30.
Ja, 9:30
Uhr. Nee, das sind ja echt die Kackzeiten. Weißt du, wenn das halt so richtig früh, das geht dann ja auch, dass du irgendwie so sagst, du gehst Brötchen holen und dann bist du aber schon eine Stunde wieder da und sitzt irgendwo in der Ecke und guckst. Das geht dann ja schon. Oder du sitzt und lässt dir halt noch einen Kaffee geben und guckst dann 10 Minuten beim Bäcker, wie Stand der Dinge ist. Das geht ja auch so. Aber das sind ja wirklich Zeiten, das ist ja richtig ätzende Zeiten. Haben sie schlecht geplant, völlig familienunfreundlich geplant. Das gibt's ja gar nicht.
8.15 Uhr deutscher Zeit am Samstag die Frauen und 9.15 Uhr deutscher Zeit die Männer am Sonntag.
Na, dann ist Zieleinlauf halt wirklich 11.15 bzw. 12.15. Aber ganz kurz noch, weil ich werde es nicht schaffen, Freds Podcast zu hören. Ist er gut drauf, ja?
Er weiß es nicht.
Ja, erstes Rennen der Saison.
Nee, stimmt. Ja auch, weil alle Werte natürlich ganz anders sind als zum Beispiel in Girona. Der kann es nicht vergleichen, weil er ja bei 1200% Luftfeuchtigkeit und 40 Grad trainiert.
Ja.
Und er sagt, für ihn ist es totales weirde Gefühl, weil er nicht, ja, das, also, er meint, wahrscheinlich, vielleicht wird's, ist er schlechter drauf, aber besser an die Hitze angepasst, sodass es dann das gleiche Ergebnis wird wie letztes Mal in Singapur. Hitze angepasst ist er auf jeden Fall, zu 100% hat er gesagt, aber den Rest kann er nicht sagen.
Ja gut, schwimmerisch ist er ja so fit wie noch nie zuvor.
Ja, das auf jeden Fall. Also schwimmerisch muss man auf jeden Fall sagen, aber wer Fred kennt, und ich glaube, das ist auch in so einem Podcast so ja immer rüberkommt, er versucht ja wirklich, sich Jahr für Jahr in jeder Disziplin zu verbessern und setzt eigentlich, also das ist jetzt auch mal spannend, das ist glaube ich das erste Mal, dass er auch wirklich in einer Sportart mal so wirklich eine deutlich krasse Steigerung hingelegt hat, wie jetzt im Schwimmen, dann in Australien in der Zeit. Sonst ist Fred ja immer einer, der das sehr ganzheitlich angeht und überall nur ein paar Prozent von Jahr zu Jahr steigert, was auch Umfang, Intensitäten und sowas angeht und nicht dann mit dem Vorschlaghammer reingeht. mit Dan zusammen. Also es ist so wirklich eine Wundertüte, jetzt sagt er.
Und ist
weil
er
auch viele Einheiten eben nicht in den Werten fahren kann, ne? Das ist, ja.
Und ist er die Minute noch, die 100 noch unter einer Minute geschwommen? Hat er das?
Nee.
Ist er nicht? Ah.
Wir sind es nicht mehr geschwommen, nur noch einmal nach einem so einem ultra brutalen Set, wo wirklich dann gar nichts mehr ging. Das hat er gesagt, ich habe es nicht ganz, 101 oder sowas dann auch geschwommen ist. Also wo dann wirklich komplett alles Fritte war.
Aber für diejenigen von euch, die es noch nicht gesehen haben, absolute Empfehlung, das Video, was er mit Tom wieder gemacht hat. Also fand ich schon wirklich echt cool. Ich meine, das wird auch immer schwerer, irgendwie guten Content zu produzieren, weil es ja schon irgendwann, ich weiß auch nicht, ob ich so diese Hochglanzdinger, weil es ist ja eigentlich ein Hochglanzding, aber irgendwie dann doch schon wieder in so einem, irgendwie halt cool, was natürlich auch an der Personalie Fred liegt. Also ich bin halt
ja, und in Australien, so die Umgebung ist natürlich, also ich finde halt, das Ding ist, was es so special macht, also es gibt ja auch viel Content einfach draußen, auch von uns so, aber was es ja immer besonders macht, ist, wenn du in Plätze eintauchen kannst, die du noch nicht kennst, mit der Sportart zusammen und mit einem Athleten zusammen, den du magst. So.
Voll.
Und das ist das, was ich total geil fand. Diese Bilder aus Australien. Ich war noch nie in Australien. So, das hat mir so, ich habe auf der Rolle mir das Ding reingezogen und das Ding ist so geil. Das bringt dir dann diese Plätze dahin und auch so. Ich hoffe, die machen in Singapur jetzt auch so ein geiles Video jetzt wieder, das so, weil Singapur kenne ich auch nicht, dass du das gucke ich dann super gerne halt einfach, dass so Sachen kannst dann halt nächstes Jahr nicht nochmal Australien machen, das ist dann auch wieder gleich und dann wiederholt man sich schnell, das wäre dann wie letztes Mal, wir waren in Girona, haben was gemacht, das hat gut funktioniert, aber dann, wenn du jetzt 3-mal, 6-mal, 8-mal Girona machst, dann ist es für die zugucken gefühlt das gleiche, für dich das gleiche, du bist auch unmotivierter, unkreativer und so ist es, glaube ich, ganz geil und die machen jetzt diese Serie bis nach Rot, und das hat Fred auch im Podcast erzählt, dass sie nicht jetzt so sagen, wir machen jede Woche ein Video, sondern die gehen es echt smart an, finde ich, total cool, dass die gesagt haben, jede Station, wo er ist, ist ein Video. Also ja. Australien ist ein Video, Singapur ist ein Video, zu Hause ist ein Video, Höhentrainingslager vor Romö ist ein Video, die Rennen sind ein Video, ne, so das ist halt cool, finde ich. Dann hast du nicht dieses Ding, was ich dann jetzt auch manchmal habe, wenn du sagst, ich versuche jetzt jede Woche mal ein Video zu machen. Ja, dann hast du halt 2-mal FDP-Test, dann fährst du nur mal manchmal ein bisschen Fahrrad, weil du halt einfach nur manchmal ein bisschen Fahrrad fährst oder trainierst. Und das ist ja auch nicht so, dass jetzt Triathlon, wenn du darüber Content machen willst, super einfach ist, weil das ist halt eine Sportart, die sehr repetitiv ist und wo oft das Gleiche passiert und oftmals auch gar nichts passiert im Training, weil du einfach dein Ding durchziehst oder einfach 5 Stunden Fahrrad fährst. Geil.
Also ich glaube, das ist tatsächlich, was du sagst. Also ich finde, was ich halt auch gut finde, ich kenne das ja, also ich war ja auch schon in Noosa und es macht trotzdem Spaß, weil du dann ja, und das ist, glaube ich,
wiedererkennst.
Und das ist ja, glaube ich, auch bei dir.
Ob du da warst oder nicht, aber auch wenn du halt nicht, das nicht dein Alltag ist, so.
Genau, und ich glaube, was tatsächlich auch, wenn du es halt sagst, wenn du dann wieder an den Plätzen bist, die du schon kennst, dann sind es halt die Protagonisten, ne? Das ist halt so der Punkt. Da musst du halt gucken, okay, welche Protagonisten hole ich dazu, dass es halt spannend wird, weil wenn ich immer mit den gleichen Protagonisten unterwegs bin, dann funktioniert es auch nicht. Ich glaube, das war zum Beispiel so ein bisschen letztes Jahr Lanzarote, das kennt man auch, aber so diese Kombi mit Fred und Chebbe, was dann natürlich noch ein Hauptgewinn ist, wenn Chebbe sich dann auch noch für Paris qualifiziert und dann da auch noch das Rennen anführt und solche Sachen. Das sind halt so Sachen, wie, wo man dann denkt, cool, weil das war ja einfach weil wir kannten Chebbe beide nicht und wir waren beide absolute Fans davon. Und dann merkst du halt auch sofort, dass eine eigene Chemie herrscht in der Gruppe, obwohl das jetzt ja eine ganz, ganz kleine Gruppe war. Oder auch Tibor, der dann halt total angefixt war. Das sorgt, glaube ich, transportiert dann das Video auch. Aber klar, wenn du natürlich immer die gleiche Gegend mit immer den gleichen Leuten siehst, dann wird es halt schwer. Ich finde aber trotzdem, dass das jetzt einfach echt ein gutes Ding geworden ist von den beiden. Also lohnt sich, und das wollte ich halt eigentlich nur sagen, dass die Leute, die es noch nicht gesehen haben, sollten sich das Video unbedingt angucken, weil es eben, wie Nick gesagt hat, irgendwie dann doch anders ist und, finde ich, einfach auch eine eigene Qualität hat. So, das, was halt momentan wirklich nicht einfach ist, weil natürlich sich das irgendwann ablutscht und dann spult man halt doch irgendwie vor oder guckt es dann halt doch nicht, weil es dann doch ja immer irgendwie das Gleiche ist und sich halt dann doch abnutzt. Aber ich glaube, wenn die Protagonisten halt ausgetauscht werden, dann ist es halt auch nochmal eine andere Geschichte. Weil klar, es ist schwer, da einfach Woche für Woche, Monat für Monat guten Content zu produzieren, ohne dass der halt immer gleich aussieht.
Repetitiv ist, klar.
Voll, ja. Absolut, genau. Und ich glaube, das ist gar nicht, ich glaube, das ist auch sportartunabhängig. Ich glaube, dass selbst irgendwelche Surf-Videos oder irgendwelche Ski-Videos auch irgendwann langweilig sind, weil es dann letztendlich doch nur Wellen und Schnee sind. Klar sind es dann halt andere Wellen und anderer Schnee, andere Berge, aber das lebt dann wahrscheinlich
auch. Ja, aber das lebt ja auch immer so davon, wollte ich gerade sagen, bei diesen Sachen, das sieht man schon viele, die dauerhaft gut funktionieren, weil es ja auch nach dieser Jagd nach der perfekten Welle lebt und dieser Story darum oder die geilsten, wenn jetzt irgendwo Schnee runterkommt oder jetzt muss ich warten, bis die Bedingungen perfekt sind und so. Ne, das hast du ja im Triathlon nicht dann. Das ist ja so dieses, oh, jetzt bin ich die perfekte Welle und wir haben es geschafft und waren rechtzeitig da und so. Da hast du ja immer Geschichten zu erzählen, die dann auch an unterschiedlichen Orten sind und die fliegen dann ja auch woanders hin und fahren woanders hin. Das ist nochmal ein bisschen anders, glaube ich.
Stimmt, hast du recht.
Als Triathlon, was halt ja auch an sich dann nochmal, oder du machst irgendwie einen crazy Trick, den du noch nie geschafft hast. Da hast du schon viel mehr links und rechts, was du noch so erzählen kannst natürlich. Klar, du kannst jetzt, ich könnte jetzt hingehen und immer Videos machen über noch krassere Sachen und noch weiter Fahrrad fahren, weil ich weiß, wenn ich 400 Kilometer Rad fahre, das gibt Klicks und gibt auch viele Likes bei Strava. Gibt mehr Likes als 50 Kilometer, weil das jeder schafft. Aber das kriegst du ja körperlich nicht immer hin.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass das Besondere da dann ist, und das hatten wir zum Beispiel, als wir die Königsetappe gefahren sind, als wir uns auch noch getroffen haben. Mhm. Und ihr dann ja gen Süden abgebogen seid, über Valdemossa zurück nach Palma gefahren seid, wir den Putsch gefahren sind und dann waren wir halt oben auf dem Putsch und dann war es so bewölkt und dann sind wir diese Höhenstraße, du fährst ja erstmal runter zum Stausee und dann fährst du ja diese Höhenstraße, wo du links abfahren kannst nach Sacalobra bis zur Tanke, Kloster Jück. Und da war die ganze Zeit, waren wir so in den Wolken. Das war aber jetzt kein richtiger Regen, aber es war schon irgendwie so coole Wolken.
Und das war so eine geile Stimmung.
Ja, da habe ich dann noch so, Leute, das ist jetzt hier Ryzen Rare Moments, weil so hat ja Ryzen angefangen mit diesen Rare Moments, ja. Was ja am Anfang auch so ein bisschen düster war. Was ich am Anfang auch, ich fand dieses Rare Moments, diesen Moment, den fand ich gut, aber ich fand eigentlich, gerade wenn man die Konrads kennt, fand ich das alles ein bisschen zu düster, so für mein Empfinden, was den Sport ausmacht. Aber dieser Begriff Rare Moments, das fand ich halt eigentlich total geil. Oder Epic Moment, weil das halt wirklich auch so ein Moment war. Und das ist dann ja doch relativ selten. Das ist ja so ein bisschen wie die perfekte Welle. Und das zu catchen, finde ich schwierig, weil das, ich persönlich habe zum Beispiel in so einer Situation überhaupt keinen Bock, meine Kamera rauszuholen und das zu filmen. Weil das wird den Moment zerstören. So, wenn ich das aber sehe, ist das ein Moment, der mich total catcht, wo ich denke, geil, das ist eigentlich das, was man sehen will.
Und ich glaube, aber das ist wieder so ein Ding, da musst du dann halt auch professionell die Begleitung genau in dem Moment dabei haben.
Ja, klar.
Was ja logistisch viel schwieriger ist, als wenn ich weiß, ich fahre jetzt den Hang runter oder ich surfe an diesem Strand.
Absolut.
Dass das passiert, weil mit dem Handy kriegst du halt genau diesen Moment nicht eingefangen. So, das ist halt, das kriegst du zum gewissen Grad, aber halt nicht das, was du jetzt gerade beschreibst.
Genau,
halt, ne? Und,
genau.
Klar.
Und dann hast du es halt, dann hast du halt wieder so dieses andere Ding, diese Epic Rides, das muss ja kein 300 oder kein 400 Kilometer Ride sein, aber das ist halt so dieser richtige Buddy Ride, was du auch beschrieben hast, wo du nachher.
Ja, aber
so
den machst du dann zwei, dreimal, dann hast du es ja auch wieder immer gleich. Das ist ja das, weißt du, das ist
ja, aber das
ist Fahrrad
das,
lange.
Ja, aber nee, das ist ja nicht das lange Fahrradfahren. Es ist ja das war zum Beispiel ein bisschen bei dir auch, als du, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie, das habe ich auch nicht ganz geguckt. Aber dieser Moment, wo Johann so unterzuckert, leicht suchend da in diesem Supermercado das Snickers und die Cola gesucht hat. Und
das war 10 Kilometer vor zu Hause.
Genau, aber das kennt jeder, der es schon mal gehabt hat. Und das ist so ein Moment, wo du denkst, bingo, genau dieses Gefühl kenne ich, wo du denkst, alter Fuck, wo ist denn jetzt hier die Cola mit Zucker? Du hast sie aber schon in der Hand. Oder dann suchst du das Snickers und fragst den Caballero, ey, de donde es le Snickers? Und es steht direkt vor dir. Und der guckt dich an und denkt, Alter, willst du mich verarschen? Du
bist Kinder, aber halt Kinder so, Bueno gab's.
Du bist aber halt einfach so unterzuckert, dass du es nicht mehr siehst. Und ich finde, das sind dann wieder so die Sachen, die Spaß machen. Und das ist halt auch ein bisschen bei Fred, da schließt sich der Kreis, so dieses, das hat er dann ja auch so Frodo-Style, From Dusk Till Dawn, dieses Training oder From Dawn Till Dusk, wie er dann abends von so einem Monster-Trainingstag nach Hause kommt und schon so im Halbdunkeln und völlig fertig ist. Und das sind ja wirklich Momente, die jeder irgendwie schon mal erlebt hat und wo du halt einfach dich total reinfühlen kannst. Was aber halt super schwer ist zu covern, wie du es halt sagst, weil entweder hast du halt jemand dabei, der das gut kann, oder du hast halt eine Situation, wo halt die Chemie der Protagonisten so stimmt, dass das halt vor der Kamera rüberkommt. Und das ist ja auch ganz, das war halt wie bei Cheppe und Fred dann halt, so diese Zone-2-Läufe da, das ist halt schon cool, das macht halt schon Spaß, aber das ist halt einfach extrem selten, weil halt immer die Situation auf die Charaktere treffen muss und das halt einzufangen, ist halt einfach schwierig. Oder wenn du dir überlegst, wenn du die Kipchoge-Gruppe siehst, wenn die dann da morgens ihre Longruns starten im Dunkeln und immer schneller werden, das sind halt auch so Momente, wo du denkst, Alter, wie geil ist das eigentlich? Die fangen im 6er-Schnitt an, noch stockdunkel und irgendwann marschieren sie da im 2,50er-Schnitt durch die Steppe. Das ist dann halt schon krass. Aber das ist halt, ja, A, nutzt es sich ab und B, ist es halt sehr, sehr schwierig, das halt zu reproduzieren und dann halt auch diese Momente genau zu erwischen und halt entsprechend zu covern, ne?
Absolut.
Aber, ja. Also. Yes, Nicky Boy.
Komm, spät
Schlusswort.
Genug.
Ist spät
wir müssen,
genug.
Wir müssen schlafen gehen.
Alle begeben sich selber auf die Suche nach den Rare Moments am Wochenende.
Vor
und dann einfach mal Telefon.
Auf Toilette mit 3 Screens.
Einfach mal Telefon drin lassen. Nee, eigene Rare Moments. Und dann einfach Telefon drin lassen und lieber aufsaugen. Das finde ich ja auch immer. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich keine Bilder habe, weil ich habe keinen Bock anzuhalten oder dann das Telefon rauszuholen, weil ich das dann auch so geil finde.
Auch nicht, aber ich, ja.
Ja, du musst, das klar,
mich
ich
halt.
Weiß. Ja, ja, ist auch so. Richtig.
Dann freut man sich, dass man es hat. Also, das ist
total.
Halt dieses Schizophrene immer. Am geilsten wäre es eigentlich, wenn ich einen Ride habe und ich auch mein Handy, ich habe gar nichts mit. So, ich habe zu trinken mit, Essen mit und das war's. Das ist eigentlich das Geilste, finde ich.
Ja, das finde ich immer so faszinierend auch. Ich meine, da kenne ich tatsächlich auch nur Holy und Ruben. Bei dir auch, aber wir sind noch nicht so oft zusammen gefahren. Das finde ich halt bei den beiden so faszinierend, wenn du es auch gar nicht mitkriegst, dass halt Fotos oder Videos gemacht werden. Weißt du, du fährst halt einfach und hast halt so einen richtig geilen Ride und dann am Ende des Rides oder du hältst dann irgendwo an, noch geiler am Ende des Rides, ja, mach mal Airdrop an und dann kriegst du da auf einmal so 5, 6 Fotos oder Videos, wo du denkst, Alter, wann hast du das denn gemacht? Oder noch geiler, abends wird ein Reel raufgeladen und du bist getaggt und denkst so, hey, du hast doch gar nicht gefilmt. Also das ist gerade auch so bei Holy dann, oder wie gesagt, bei Ruben manchmal auch so, wo dann halt einfach so geile Aufnahmen entstehen und du hast es gar nicht mitbekommen. Weil dann halt der Ride überhaupt nicht durch den Prozess des Fotografierens oder Films zerstört wurde.
Ja, du hältst ja meistens dann nicht irgendwie an, aber es ist halt trotzdem so, das ist ja auch für jeden individuell, ne? Wenn man es geil findet, das zu machen und auch anzuhalten und die Landschaft zu fotografieren, ist ja völlig legitim. So, aber
nee, aber die machen das ja, die halten ja gar nicht an. Also du kriegst
nein,
ja gar
ich
nicht,
auch nicht.
Du kriegst
ich
es
auch
ja
nicht.
Gar nicht mit. Das ist ja das,
nein,
was
ich ja auch
das
nicht.
Coole
ja, ich weiß, ich auch nicht. Aber also es ist trotzdem, ist mein Erlebnis von dem Ride noch geiler, wenn ich einfach nur fahre.
Voll, absolut, absolut. Wobei
das
auch,
soll ich nur sagen.
Wobei muss ich auch sagen, finde ich dann zu zweit noch geiler, weil du es teilst. Und damit meine ich jetzt nicht auf Instagram teilst, sondern weil du halt, weil du jemanden hast.
Zu viert, wir haben doch schon besprochen, zu viert, das ist die beste Gruppengröße.
Nee, zu sechst. Aber da marschierst du ja so, dass du es gar nicht, dass du es gar nicht wahrnimmst.
Deswegen ist zu viert perfekt, Nils. Dann nimmst du auch deine Umgebung noch wahr. Da musst du nicht so marschieren, dann hast du nicht so einen Stress.
Könnt ihr ja, das kann ja mal hier so ein, wir brauchen doch immer so einen, nee, Cliffhanger nicht. Wie braucht man das? Caption?
Was ist
die richtige Gruppengröße? Wenn man eine gute Buddygruppe hat, zu sechst, zu acht oder zu viert?
Oder zu zweit?
Nein.
Jetzt sprich das doch nicht ab. Du fragst hier die Leute und sagst schon nein.
Nee, es geht ja
oder
um
30. Es ist alles erlaubt. Nils, hier ist alles erlaubt. Jeder nach seiner Fasson.
Okay. 2, 4, 6, 8 oder 30.
So.
Es geht aber um gutes Training.
Aus dem Podcast.
Es geht um gutes Training. Also überlegt euch gut, mit wem ihr am Wochenende eure Rare Moments catcht, fangt, einholt.
Naja,
verfolgt.
Richtig gutes Training ist das Beste alleine.
Oh Gott, jetzt gehen wir raus. Spießer. Ich habe nicht von Training geredet. Ich habe obwohl doch auch Training.
Du hast gesagt, richtig gutes Training. Aber wie du gesagt hast, damit gehen wir raus. Viel Spaß beim Sport gucken am Wochenende. Da ist ja einiges geboten. Und wir hören uns nächste Woche. Und dann hoffentlich mit Anne, wie angekündigt. Und bis dahin. Tschüss.
Bis dann. Schönes Wochenende.